Der Referberuf eigentlich einfach nur, ist einfach nur geil. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt gut erklärt habe für mich, so irgendwie, wie ich das ausdrücken möchte. Ich kann ja nicht mein Herz irgendwie in das Mikro reindrücken.
Recht interessant. Der Podcast für die Jurabubble von und mit Stefanie Bayrich. Rent Refa. Willkommen in der Zukunft. Ich begrüße euch alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe meines Podcasts. Heute gibt es einen kleinen Blick in die Zukunft. Eine Zukunft, die für manche schon Gegenwart ist. Und diese Episode ist nicht nur etwas für Schülerinnen und Schüler, die noch nach einem passenden Ausbildungsberuf suchen, denn Refa, schöner Legal Assistant, finde ich. Von daher liebe Grüße an Tillmann von der Kammer Freiburg. Refa ist ein wirklich toller Beruf. Und nein, diese Folge ist tatsächlich auch etwas für fertige Refas. Falls ihr denkt, nur für solche, die noch einen Ausbildungsberuf suchen, falsch gedacht. Und diese Episode ist auch etwas für Anwältinnen und Anwälte. Es ist nämlich an der Zeit, sich so ein bisschen dem Zeitgeist anzupassen, umzudenken, Neues zu probieren und sich inspirieren zu lassen, was alles möglich ist. Was wäre, wenn ich eine oder einen Top-Refa hätte, sie oder ihn aber nur über den Bildschirm kennen? Was wäre denn, wenn wir alle ausschließlich digital und dabei voll flexibel zusammenarbeiten würden? Was wäre, wenn wir alle ausschließlich digital und dabei voll flexibel zusammenarbeiten würden? So, dass alle Lebensmodelle Berücksichtigung finden können. Und was wäre, wenn ich meine Arbeitsabläufe optimieren lasse, mir Unterstützung für LinkedIn oder Abrechnungen hole, ohne dass diese Unterstützung einen Arbeitsplatz in meiner Kanzlei benötigt? Geht das eigentlich? Geht nicht, gibt's nicht, sagt Kada Peters, ihres Zeichens Refa-Revoluzzerin, könnte man sagen. Liebe Kada, ich freue mich riesig, dass du zugeschaltet bist und Zeit hast, ein wenig mit mir zu plaudern.
Ja, hallo, liebe Steffi, vielen, vielen Dank für die Einladung. Also ich freue mich auch sehr, sehr, hier in dieser Podcast-Folge zu sein. Vielen Dank.
Sehr gerne. Kada, ich will deinen Lebenslauf jetzt gar nicht so vorab spoilern. Ich finde, wir arbeiten uns da Stück für Stück durch. Der ist nämlich ein bisschen bunt, kann man so sagen. Ja. Also fangen wir einfach mit der Frage nach dem Warum deiner Berufswahl an. Die ist bei dir nicht so ganz unkompliziert, finde ich. Denn die Antwort auf diese Frage hat sich bei dir ja mehrfach geändert. Wo ging's los? Ursprünglich hattest du ja so ein bisschen weniger mit haarigen Fristsachen zu tun. Ich werf dafür auch 5 Euro ins Phrasenschwein, versprochen. Erzähl mal, Kada.
Ja, also ich habe ganz klassisch, weil ich ja auch auf dem Dorf groß geworden bin, bei der örtlichen Realschule hier meinen Realschulabschluss gemacht. Und wie das ja immer so ist mit 15, 16, so von wegen, okay, was machst du jetzt? Schule war scheiße, zu dem Zeitpunkt zumindest, war ich so ein typischer Teenie. Und durch ja verschiedene Praktika und so weiter war es dann klar, okay, ich wollte eigentlich so mehr in die Richtung Visagistin werden. Aber ja, so Klassenlehrer und Eltern und so weiter. Naja, du bist ja auf dem Dorf und keine Ahnung was, das kannst du ja später immer machen. Außerdem brauchst du erstmal eine Friseurausbildung dafür. Also Friseurausbildung, okay, gesagt, getan. Ich hatte ja auch schon ein Praktikum auch im Ort beim Friseur gemacht. Und die kannten mich und deswegen ging das alles ganz flott und sitsche. Ja, da war ich in dieser 3-jährigen Ausbildung als Friseurin und habe aber währenddessen schon einmal gedacht, so, keine Ahnung, irgendwie, ob das nur wirklich das ist, was ich machen will. Vor allen Dingen, weiß ich nicht, man hat nicht großartig als Teenie an die Rente gedacht, aber trotzdem so von wegen, okay, es ist jetzt noch eine ganze lange Zeit, dass ich diesen Beruf machen möchte, muss, wie auch immer. Und hab's dann aber dort durchgezogen, weil besser Ausbildung abschließen als abbrechen und so weiter. Dann kam ja dann der Abschluss. Und dann war das aber so, dass, ja, ich wollte dann auf jeden Fall auch schon was anderes machen, aber auch nicht auf der Straße sitzen. Also habe ich mich parallel auch als Gesellen, Friseurgesellen beworben und halt andere Ausbildungsplätze gesucht in anderen Branchen. Und das mit der Friseurin ging aber dann halt natürlich auch wieder super schnell. Ich war aber auch sehr gut in dem Abschluss, in der Berufsschule und so weiter. Deswegen habe ich da schnell einen Job gefunden Ja, und dann war ich erstmal Geselle und habe dann aber auch wieder gemerkt, da währenddessen so, das ist es aber ja eigentlich nicht. Und dann habe ich da war ich 22, dann nochmal den ganzen Bums abgebrochen und habe mir eine neue Ausbildungsstelle gesucht, sozusagen, also einen anderen Beruf. Genau, und habe das dann auch gefunden, habe dann Reno gelernt und genau, 2007 war es dann halt um mich geschehen und ich war in der Jura-Bubble.
Genau. Ist auch gut, dass du da gelandet bist. Aber wie kommst du, ich finde, das ist jetzt nicht so naheliegend, wie kommst du von, ja, so ein bisschen in Richtung Schönheit gehen Beruf, ne, Visagistin angedacht, Friseurin geworden, wie kommst du von da zur Ausbildung Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte? Ich finde, das ist jetzt nicht so ein ganz naheliegender Twist.
Definitiv nicht, nein. Also ich denke schon, dass sich, und da bin ich auch ziemlich von überzeugt, dass wir alle so ein bisschen halt eine Entwicklungsstufe noch mit durchmachen von diesen Teenie-16 sein, wo wir ja eigentlich alle dann ja in den Beruf gehen. Klar, natürlich viele heutzutage studieren dann erstmal, also ne, machen Abi, studieren dann erstmal, da ist dann die Entwicklungsphase noch mal wieder anders, wenn sie sich dann halt für einen Beruf entscheiden müssen. Als Teenie war es halt einfach so. Es war Viva, MTV und hast du nicht gesehen. Alle haben sie bunte Klamotten angehabt, alle haben sie fancy ausgesehen und so weiter. Und das war neu für einen, weil das plötzlich im Fernsehen war und man konnte das nachmittags nach der Schule sehen. So, und was macht ein Teenie? Ich habe mir tausendfach am Tag die Fingernägel lackiert in verschiedenen bunten Farben und habe halt Make-up ausprobiert, ne, verschiedene Smoky Eye und hast du nicht gesehen, das, was damals halt so schon ging. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist meine Passion irgendwie. Als Teenie denkt man das. Und dann wurde ich erwachsen. Ich bin mit 21 ausgezogen von zu Hause in eine eigene Wohnung. Da war ich ja dann Friseurgesellen. Bin mit meinem jetzigen Mann zusammengekommen. Halt auch recht jung so, aber eher im gleichen Alter so und alles. Aber wir haben uns da irgendwie was aufgebaut, schon ziemlich früh. Und dann ging es halt plötzlich mehr in die Richtung, so Anfang 20 mit Wohnungseinrichtung, ne? Was weiß ich. Also die Interessen haben sich geändert, sozusagen. Ich habe mich entwickelt. Ich bin halt erwachsen geworden, sozusagen. Und das habe ich dann auch bei der Berufsschule dann, als ich die zweite Ausbildung, also die Reno-Ausbildung gemacht habe, auch deutlich wieder gemerkt an den Leuten, die dann in meiner Klasse waren, weil die waren dann ja halt 16, 17, 18 oder so. Und ich war dann in Anführungsstrichen schon 22 bis 25. Ich habe einfach andere Interessen gehabt. Und ich glaube, dass man dann erst so richtig merkt, okay, wo geht denn eigentlich die Passion halt hin irgendwie? Ne? Was möchte man vom Leben, was stellt man sich vor und wo möchte man hin? Also klar, es hat sich bis dahin auch nochmal wieder gefestigt, aber es war doch zu dem Zeitpunkt so, nee, also ich möchte mehr natürlich auch ins Büro irgendwie, aber auch, ja, als ich dann halt die Reno-Ausbildung gemacht habe und erstmal verstanden habe, was da eigentlich direkt hintersteckt, habe ich gedacht so, boah, ne, also klar, Friseur war auch interessant. Will ich auch gar nicht irgendwie andersweitig jetzt niedermachen oder wie auch immer. Also es ist definitiv auch ein ganz toller Beruf, sehr kreativ. Für mich aber einfach nicht, ne? Und ja, das habe ich dann einfach so gemerkt. Und ich glaube, das kann man erst so im Laufe der Zeit. Das kann man noch nicht mit 16.
Das kann ich mir gut vorstellen. Also ich kann nur versuchen, mir es vorzustellen, weil ich muss mich mit 16 noch nicht für einen Job entscheiden. Ich war ja noch in der Schule. Und ich finde es aber ganz interessant, weil das klingt jetzt so, man sagt ja immer so gemeinhin, der Idealzustand ist, das Hobby zum Beruf zu machen. Ich sehe das sowieso anders, weil mir, also ich habe das große Glück, ich habe einen Job, den ich liebe. Also das jetzt ist, ganz ehrlich, wie fancy ist das? Ich darf das beruflich machen, jetzt hier mit dir zu sitzen und zu quatschen. Ja, das ist aber trotzdem nicht mein Hobby. Und ich persönlich glaube, würde ich mein Hobby zum Beruf machen, dann wäre das, was ein Hobby für mich ausmacht, was dieses Gefühl, bei mir ist es Motorradfahren, das Gefühl von Freiheit, das Abschalten, das wäre ja alles nicht mehr da, dann bräuchte ich wieder ein neues Hobby. Also deswegen, aber das ist so persönliche Auffassung. Ich glaube, dass das gar nicht so cool ist, wenn das eigene Hobby der Beruf ist. Was ich aber jetzt noch nicht durchblickt habe, Kadda, wie kamst du überhaupt auf diesen Ausbildungsberuf? Ich meine, der läuft einem ja jetzt nicht an jeder Ecke über den Weg.
Richtig. Genau, also das ist etwas, was ich auch selber jetzt in meiner Tätigkeit sozusagen neben meinem eigentlichen, was ich jetzt mache, auch gerne ja weiter in den Blickpunkt halt stellen möchte. Und zwar, Ich habe vorher noch nie davon gehört, ganz ehrlich. Also ich habe, wie ich ja eben sagte, ich war dann ja Friseurgesellin 3 Jahre lang und habe aber nach Alternativen gesucht und wusste halt, okay, also wenn, dann will ich es auch richtig angehen und ich möchte halt nochmal einen richtigen Beruf lernen. Da muss ich durch, so nach dem Motto, ne? Ich wollte jetzt nicht irgendwie, ja, Umschulung, klar war, stand auch im Raum, aber Ausbildung. So, das heißt, ich habe klassischerweise, 2007 gab es das halt noch vermehrt hier auf dem Dorf mit den Zeitungsannoncen und Stellenangeboten. Und dann habe ich mich auch als Bürokauffrau beworben und unter anderem dann als Reno-Fachangestellte. Und das ist es geworden. Das klingt jetzt irgendwie so ein bisschen so, hä? Wie jetzt? Nur so in den Eimer geworfen und rausgesucht und durch Zufall. Was viel spannender ist, es ist natürlich so, aber was viel spannender ist, ich habe halt echt schnell gemerkt, gleich im ersten Lehrjahr schon von wegen, ja geil, also wenn ich dann halt Versicherungskauffrauen oder die Ausbildung dann nochmal begutachtet habe oder ne, so mich da nochmal ein bisschen mit anderen ausgetauscht habe oder Bürokauffrau oder ich weiß nicht, Industriekauffrau, dann denke ich mir so, nee, also das ist halt irgendwie, sollte das so sein. Ich weiß nicht, ob das das Schicksal ist, wie auch immer. Aber ich fühle mich pudelwohl in der Jura-Bubble, in der Jura-Welt und deswegen konnte das eigentlich nur das halt werden. Aber ich habe tatsächlich vorher das nicht wahrgenommen, nicht gehört und nichts. Und das ist etwas, was ich halt auch jetzt so gerne immer nochmal so sage, gerade bei den jungen Leuten und so weiter, kommen wir bestimmt später nochmal drauf zu. Aber dieses Ding, es wird halt einem auch nicht, also bei der Realschule gab es halt Berufsberatung, aber es wurde dort nicht irgendwie in irgendeiner Form erwähnt, dass es auch sowas gibt oder ich glaube auch beim Arbeitsamt, weiß ich nicht, ob die da jetzt so wirklich, klar, doch. Es gibt diese Tests, ne, so von wegen, hey, was sind deine Interessenten und so weiter, also was sind deine Interessen und so weiter, aber also bei mir wäre das niemals rausgekommen irgendwie bei diesen Tests.
Also ob das Arbeitsamt bei den Beratungen darauf hinweist, weiß ich nicht, ich habe aber, das ist ja schon eine Weile her, vor vielleicht 2, 3 Jahren, ich kann es nicht genau schätzen, mal nachgeguckt und die haben so eine Ausbildungsseite, wo sie auch Ausbildungsberufe vorstellen. Da ist Refa dabei.
Genau, das ja.
Und ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, es war beim Arbeitsamt, da habe ich die Bilder dazu gesehen und bin fast aus den Latschen gekippt. Also falls ich das jetzt verwechsel, nicht drauf festnageln, aber ich meine, ich sah dort eine junge Frau im Rock mit Bluse neben einem älteren weißhaarigen Anwalt stehen in so einem Büro mit und sie brachte ihm eine Akte. Es war irgendwie eine Erläuterung zu diesem Ausbildungsberuf und ich glaube, es war beim Arbeitsamt. Ich bin aber nicht ganz sicher. Das ist natürlich hochdramatisch, weil das hat ja mit dem Ausbildungsberuf überhaupt gar nichts zu tun. Richtig. Was ich spannend finde, ist natürlich diese Altersgap, die du hattest. Wie war es denn so in der Ausbildung? Ich stelle mir das ehrlich gesagt gar nicht so einfach vor, wenn du dann ja doch deutlich älter bist. Ich meine, das sind ja 6 Jahre Abstand.
Ja.
Aber du bist halt auch ein kommunikativer Typ, ne? Wahrscheinlich was Bums.
Ja, also ich habe selber auf jeden Fall auch eine lustige Entwicklungsphase so mitgemacht oder jetzt auch im Nachhinein natürlich rückblickend reflektiert und es war schon ein bisschen ziemlich ein Wandel bei mir einfach so drin, weil ne, man kann sich das vorstellen. Mit 16 habe ich erstmal selber eine Ausbildung gemacht, da hatte ich Party, da hatte ich Freunde im Kopf, Kino gehen, keine Ahnung was und dann ja irgendwie Ausbildung machen. Hast zwar nicht so richtig Bock auf den Beruf, aber hey, ne, erstmal durchziehen. So, und dann bin ich halt in die Gesellenstufe gegangen und da waren dann auch ältere Kollegen und die haben alle ja auch eher so dieses, es klingt jetzt irgendwie so banal, aber so dieses Wohnungsthema und hey und keine Ahnung was. Also alles, was wo sich Jugendliche noch gar nicht so richtig für interessieren, aber ich bin dann reingewachsen. Ich bin ja selber auch ausgezogen und so weiter und plötzlich hatte ich diese Interessen auch, plötzlich eine schöne Deko zu machen zu Hause oder keine Ahnung, sich einfach irgendwie damit mit solchen Dingen zu beschäftigen und nicht mehr so viel Make-up hier und da und so, sondern halt wirklich haushaltmäßig sozusagen. Klingt irgendwie blöd, aber man hat sich halt drüber unterhalten, ne? Keine Ahnung, wie man den irgendeinen Fleck rauskriegt oder so weiter, weil ich jetzt ja nur alleine war und halt selber gewaschen habe, so, bums. Das hatte ich ja früher halt nicht. So, und dann bin ich ja wieder in die Ausbildung rein, in die nächste. Und dann waren ja wieder die Schminktantis da, was ich gar nicht negativ meine, aber ich war ja selber eine, ne? Aber die hatten halt, oh, meine Mutter und, keine Ahnung. Und ich habe nur gedacht, naja, also ich mache mir gerade darüber Gedanken, wie ich den Weihnachtsbaum bei mir in die Wohnung kriege und so weiter. Und ja, keine Ahnung, ne, wie gesagt, wie ich irgendwie den blöden Fleck da von den Kerzen da irgendwie noch wegkriege oder so. In meinem Teppich, den ich mir gekauft habe, ne, von meinem Geld und so. Das haben die sich ja, da haben sie ja gar keinen Kopf drum gemacht, ne. Also die waren eher so, also es war auch in den Unterhaltungen immer so, ja, die hat mir kein Taschengeld gegeben oder keine Ahnung was. Dann denke ich mir so, Alter, ne? Also ich habe mir ja mein eigenes Geld schon verdient, so, ne? Das waren schon wieder echt Welten ohne Ende. Also in der Berufsschule habe ich es gewaltig gemerkt und musste mich dann ja auch mehr oder minder so ein bisschen anpassen. Ansonsten, die haben mich echt schräg angeguckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und weil ich habe sie teilweise nicht verstanden und die mich dann nicht. Also war ich wieder so ein bisschen in Richtung fancy junge Leute. Und in der Ausbildungskanzlei an sich war es ja auch so ein bisschen so, dass, wie man das ja immer so kennt, klassisch, man kommt da rein, ist im ersten Lehrjahr und dann sind halt meistens, also bei meinen Mitschülern war das halt auch so und bei mir auch Jahrgänge über mir. Also es war jemand im dritten oder es waren sogar zwei im dritten Lehrjahr und zwei im zweiten Lehrjahr und dann kam ich als einzige im ersten Lehrjahr dazu. So, und Ausbilder ist ja eigentlich offiziell der Rechtsanwalt, aber wir kennen das ja alle in der Bubble, dass die Angestellten oder vielmehr halt die Azubis in dem Jahrgang drüber die Erstlehrlinge dann halt an die Hand nehmen und ausbilden. Und das ging eigentlich auch die ganze Zeit so. Und das war auch, da wurde mir auch öfters gespiegelt, oh, jetzt bist du ja viel älter als ich und ne, jetzt muss ich dir halt, kann ich dir was sagen und darf ich dir was sagen? Soll ich dir was sagen? Muss ich dir was sagen? So, das waren auch so ein paar Situationen, wo es dann mal ganz interessant war. Ja.
Glaube ich. Und du bist dann immer die, die gesagt hat, Kinders, wenn ihr in der Mittagspause rausgeht, zieht euch was an, es ist kalt.
Ja, tatsächlich. Also es war wirklich, wo ich nur dachte, scheiße, ich habe ja früher auch da, ne, ohne Unterhemd und keine Ahnung was da. Und da musste dann ja auch, durfte ja auch gerne mal was blitzen oder so. Und ich habe nur gedacht so, Alter, ich würde mir jetzt hier einen abfrieren oder so. Und da habe ich mich total alt gefühlt tatsächlich. Habe das mit meiner Mutter auch besprochen und die sagte dann auch von wegen, ja, siehst du mal, ne?
Ganz witzig, das, auf jeden Fall. Das ist doch das Furchtbare, oder? Wenn man sich manchmal Sätze sagen hört und dann fällt es wie Schuppen von den Augen. Ich weiß nicht, ob ich das im Podcast schon mal erzählt habe. Mir ist das mal passiert. Ich sah mich plötzlich wie von oben selber sprechen. So habe ich mich erschrocken, weil ich zu meinem Mann sagte, du sitzt in der Küche, warum ist im Flur die Festbeleuchtung an?
Ja, auch ein klassischer Satz, ja.
Das war mein Vater. Warum ist denn hier eine Festbeleuchtung an?
Ja. Genau.
Also, das würde aber jetzt zu weit führen, wenn wir uns über all das austauschen, was wir inzwischen dann doch genauso machen wie Mami oder Papi. Es ist aber ja nicht das Ende der Fahnenstange gewesen. Du bist ja dann nicht in der Kanzlei oder im Notariat geblieben. Du hast nochmal gewechselt.
Richtig, genau. Ja, also mein Lebenslauf ist ein bisschen wirklich sehr bunt. Trotzdem, die Liebe zur Jura-Bubble ist immer da. Und das bleibt sie, glaube ich, auch wirklich. Auch wenn immer mal Zweifel kamen, da erzähle ich nachher noch mal was drüber. Aber es war so, dass ich natürlich erstmal die Ausbildung zu Ende gemacht habe. Sie hat mir super, also fachlich gesehen, super Spaß gemacht. Das Zwischenmenschliche lassen wir jetzt mal außen vor. Und habe auch sehr gut abgeschlossen und so weiter und bin dann erstmal ja nach Hamburg gegangen in eine Kanzlei, eine super tolle Kanzlei, zwischenmenschlich, super, hat super viel Spaß gemacht, aber dann hatte ich halt immer keinen Bock auf das Pendeln und so weiter. Also das heißt, schön dicht bei, wie das ja so ja bei uns auf dem Dorf ist. So, man ist auch so groß geworden hier so, ne? Von wegen, ja, wieso, du hast nur halt, du kannst hier arbeiten auf dem Dorf, baust hier dein Leben auf. Also viele sind dann halt auch bei uns, muss man ganz ehrlich so sagen, eher so ein bisschen konservativ gestrickt gewesen zu dem Zeitpunkt. Man macht eine Ausbildung, man geht ein paar Jahre arbeiten, man baut ein Haus, also wenn man einen Partner hat, baut man ein Haus und kriegt Kinder und dann danach geht man dann wieder hier auf dem Dorf irgendwie arbeiten. So. Und irgendwie, ja, bin ich da halt auch ja einfach so drin gewesen sozusagen. Habe mir also quasi recht schnell eine Kanzlei hier gesucht vor Ort. Lustigerweise war das auch mein Prüfer. Also der war in der Prüfungskommission. Okay. Und da haben viele von meinen Mitschülerinnen, die meist dann, die das dann mitgekriegt haben, waren mir, was? Nein, du kannst doch nicht bei dem. Oh Gott, das ist doch ein, keine Ahnung. Die haben alle immer so Angst gehabt vor dem Prüfer und bam und so und weiter, ne? Und das war einer der liebsten Chefs mit sozusagen. Also das war Wahnsinn. Ganz anderer Mensch einfach als das, was man halt in der Prüfung festgestellt hat. Und das hat mir auch nochmal so ein bisschen zur damaligen Zeit gezeigt, okay, also auch Prüfer sind halt auch ja nur Menschen, ne? Also gerade an die Renos da draußen, die noch in der Ausbildung sind oder so weiter, hab da einfach keine Angst vor. Das sind einfach auch tolle Menschen. Auch wenn es vielleicht in dem Moment nicht so wirkt, weil sie älter sind, weil sie dieses Typische halt so haben, aber sie wollen nur das Beste. Und bei dem war das auch so. War richtig cool auf jeden Fall. Eine schnuckelige Kanzlei. Naja, und dann kam Katharina mit ihrer Geldgeilheit. Muss ich ganz klar so sagen. Ich war schon, glaube ich, auch wenn ich nicht so kommunikativ war damals wie heute, aber trotzdem schon, dass ich mich getraut habe, nach einer Gehaltserhöhung zu fragen. Und die ersten ein, zwei Male klappte das auch. Und dann hat er aber gesagt, weil das ja auf dem Dorf eine Kanzlei ist, ne, viele wissen das, es tut mir leid, ne, ich würde es gerne, aber ich kann ja einfach nicht mehr geben. So. Und man muss aber auch dazu sagen, dass eigentlich, also ich habe da zu dem Zeitpunkt von meinem Gehalt als ausgelernte Fachkraft, die aber auch schon, ne, ein paar Jahre dabei war, hätte ich mir nicht alleine eine Wohnung leisten können. Ne? Also das Bruttogehalt war schon noch recht, also im Vergleich zu Großstädten oder wie auch immer, was man heute halt auch so verdient, auch zu damaliger Zeit hätte ich mir alleine eine Wohnung nicht leisten können von meinem Bruttogehalt. Deswegen, im Notariat konnte man dann ja mehr verdienen, sagte man mir ja. Deswegen bin ich ins Notariat gegangen und dann ging die Miserie los mit dem Zwischenmenschlichen. Und ja, eine ziemliche Miserie hin und her. Ich habe dann nochmal eine Kanzlei gewechselt. Im Großen und Ganzen kann ich zusammenfassen, okay, einmal war es halt eher das Personal, die Kollegen zwischenmenschlich gesehen, dieses typische Stutenbissigkeit, was man ganz oft hört in der Branche, das war sehr stark verbreitet und so krass, dass ich es halt einfach nicht ausgehalten habe und dann halt selbst gekündigt habe. Bin dann halt in einer anderen Kanzlei gewesen und da war es vom Team her super, aber der Chef sehr cholerisch, also wirklich krass cholerisch, das würde ich mir heute nie mehr bieten lassen. Damals habe ich es mir noch bieten lassen, aber würde ich mir jetzt nicht mehr geben, auf gar keinen Fall. Und würde ich auch keinem raten, sich so behandeln zu lassen. Aber mein Lebenslauf sah kacke aus. Ne? Ich hatte erstmal die Friseurausbildung. Dann hatte ich Friseurin gearbeitet. Dann hatte ich die Reno-Ausbildung. Dann war ich ja in Hamburger Kanzlei und dann auf dem Dorf hier. Zwischendurch nochmal einmal Notariat, wo es halt wirklich kacke war. So, und jetzt diese Station. Und da haben viele halt konservativ hier auf dem Dorf gesagt, von wegen, du musst aber aufpassen jetzt, ne? Also dein Lebenslauf sieht ja jetzt echt bescheiden aus, nachher will dich keiner mehr. Und dann, ja, ging's aber dann halt einfach noch weiter. Also ich erzähle gleich nochmal, ich bin ja auch Justizfachangestellte gewesen zwischenzeitlich und bis heute.
Genau, darauf wollte ich auch noch hinaus.
Abzubrechen oder einmal zu verkürzen. Also nach dem Refa-Beruf und Reno-Beruf war es dann halt Justizangestellte bei Gericht. Und jetzt bin ich seit 2023 selbstständige Refa. Also ich habe mich selbstständig gemacht mit meinem eigenen Business als virtuelle Assistentin für Rechtsanwälte. Und genau, das läuft jetzt halt schon so ein bisschen. Also ich habe ja schon ein gutes Jahr voll. Und ja, das ist das.
Jetzt hast du just da abgekürzt, wo es mega spannend wird. Da, genau. Da will ich natürlich hingucken, ist klar. Ich kürze das jetzt mal ab. Du hast mal eben 7 Jahre, glaube ich, waren es 7? Doch, es waren 7 Justizfachangestellte abgekürzt.
Genau.
Das finde ich durchaus eine Frage, wo man mal kurz in die Tiefe noch gehen kann. Wie kommst du drauf? Es hat dir der Job Spaß gemacht. Es gab mal menschlichen Problem oder es war für dich einfach nicht stemmbar, so weit zu pendeln, ist ja alles nachvollziehbar. Einen cholerischen Chef will auch keiner. Aber dann den Schritt in die Justiz zu gehen, das ist ja nicht die einzige Lösung. Also nimm uns da mal mit. Wie kamst du denn auf das, ich hätte beinahe gesagt, schmale Brett, auf die Idee? Wir brauchen natürlich auch Justizfachangestellte. Das ist auch ein toller Beruf, aber er ist nicht so toll wie Rechtsanwaltsfachangestellte. Zack.
Definitiv nicht. Nein. Also das, um das schon mal einmal vorwegzunehmen. Nein, für mich definitiv nicht. Aber ja, also, man kennt das ja halt so ein bisschen, oder die Reno gelernt haben in der Ausbildung, man muss Botengänge machen. So, und dann rennt man da im Regen und im Sonnenschein und überall tagtäglich mit seiner Aktentasche durch den Dorf, durch den Dorf, rennt man mit seiner Aktentasche die ganze Zeit halt von Gericht zu Gericht und von Behörde zu Behörde und sammelt dann halt damals ja noch viel Papier ein und gibt halt auch Papier ab. So. Und dann laufe ich da so und ich habe natürlich auch mal schlechte Tage in der Lehre gehabt, also in der Ausbildung, und dachte nur so, guck da immer nach oben zu diesen Gerichtsgebäuden und dachte so vor allem, oh, das wäre so geil, irgendwann mal dort zu arbeiten. Ne? Also das weiß ich nicht, war damals schon recht zielstrebig, was ich mir vorgenommen habe, das wollte ich dann auch angehen, aber es braucht ja auch seine Zeit. So. Und dann kam die Möglichkeit während meiner ganzen Odyssee in verschiedenen Kanzleien, dass tatsächlich ein Sozialgericht gesucht hat, und zwar Quereinsteiger. Also auch GEFA-Angestellte. Ja, also wirklich nicht nur selbst ausgebildet, sondern halt wirklich Quereinsteiger. So, und dachte ich, ja, geil, ne? Kann ich ja machen. Auf jeden Fall habe mich dort beworben, hatte ein Vorstellungsgespräch und hat nicht geklappt. Und dann war ich erstmal natürlich ein bisschen enttäuscht, aber naja, gut, musste halt erstmal weiter beim Anwalt arbeiten. Aber die Idee war trotzdem immer noch da oder der Wunsch. Und dann hat sich das Verwaltungsgericht gemeldet und hat gesagt, hey, ich habe hier deine Unterlagen vom Sozialgericht. Wir brauchen auch welche und wollen auch Quereinsteiger einstellen. Also bewirb dich doch mal bei uns, beziehungsweise ne, wollen wir uns mal unterhalten. So, und das haben wir dann auch gemacht, 2014. Und das hat dann auch wieder nicht geklappt zuerst. Also ein Hoch und ein Tief immer wieder in der Stimmung, das war schwierig für mich. Aber trotzdem, der Traum blieb immer noch da. Und dann hatte ich Ende 2015 einen Anruf, so von wegen, hey, wir brauchen noch mehr. Das war jetzt auch gerade 2015 die Flüchtlingskrise hier in Deutschland, und also nicht nur in Deutschland, sondern überall. Aber wir hatten halt sehr, sehr viele Asylverfahren, die auch, wo es halt auch klar war, da kommt was, da kommt noch so einiges auf uns zu. Und natürlich auch behördentechnisch. Und demzufolge hat das Verwaltungsgericht mehr Personal gebraucht, um halt unter anderem die Zahlen, die zu erwartenden Zahlen im Asylrecht dann auch stemmen zu können. Genau, richtig, personell. So. Und dann war ich halt dabei. So. Und habe ich 2016 angefangen als Justizangestellte in der Geschäftsstelle in einer der Kammern. Und habe ja im Prinzip das gemacht, was ich ja auch sonst so mache. Also ne, es war, die haben natürlich mit Kusshand einen genommen, weil man wusste ja, im Gegensatz zu Bürokauffrauen oder halt, wie gesagt, will ich gar nicht niederreden, aber trotzdem so, wir wussten ja schon, was Beklagter ist, was Kläger ist, wie das mit dem Urteil ist, was wir fristen und so, dass es eine Wichtigkeit hat und so weiter. Wir sind organisiert in dem Bereich, ausgebildet, und genau, deswegen war das, die Einarbeitung auch super easy dann, ne? Genau, und das war dann.
Ja, du bist halt nicht branchenfremd. Du bist nicht branchenfremd. Und das ist ja das Tolle an einer REFA-Ausbildung. Du kannst mit dieser Ausbildung theoretisch ja so viele Berufe ausüben. Das kannst du jetzt isoliert mit Bürokauffrau oder Industrie- und Handelskauffrau oder wie es genau heißt, kannst du das nicht. Da kommst du nicht in jeder Branche unter. Und das ist ja der Zauber an dieser Ausbildung. Du bist ja ein Einhorn. Du bist ja ein Einhorn. Von daher, ich glaube, du hast, doch 7 Jahre hast du es gemacht.
7.
Und 4 Jahre waren, glaube ich, soweit auch ganz fein. Wie siehst du im Vergleich die eigentlichen Tätigkeiten? Klar sind die vergleichbar, aber sie sind ja bei weitem nicht identisch. Wie würdest du rein auf die Tätigkeiten bezogen sagen, das spricht für das eine, das spricht für das andere. Was ist abwechslungsreicher? Was hat dem Grunde nach mehr Spaß gemacht?
Also es war super spannend für mich, und das werde ich auch auf jeden Fall, deswegen bereue ich es auch absolut nicht, mal diese Seite gesehen zu haben. Wirklich mal so, weil es war natürlich im ersten Moment, okay, man hatte immer für den Mandanten gearbeitet, man war auf einer Seite parteilich halt einfach so. Und jetzt ist man halt unparteilich, das, obwohl man ja selber kein Richter ist oder so weiter, aber trotzdem in dieser ganzen Handhabung, wenn man halt mit Bürgern spricht oder mit Anwälten oder wie auch immer, man ist ja halt unparteiisch. Das war noch einmal zu Anfang noch eine kleine Umstellung für mich. Und aber trotzdem toll, mal miterlebt zu haben, weil man dann einfach wirklich mal einen anderen Blickwinkel hat auf das Ganze. Also es gibt auch viele andere Beispiele noch, was das angeht. Aber ja, das ist auf jeden Fall etwas, was ich richtig cool fand, einfach mal zu sehen, okay, wie läuft denn auch dieses Behördenleben, um halt dieses Verständnis auch füreinander zu haben. Weißt du, was ich meine? Ja, also ich kenne das aus von älteren Kollegen oder ehemaligen Kollegen so, von wegen, ja, die bei Gericht und keine Ahnung was. Und wenn man dann da angerufen hat, dann war es aber dann doch so von wegen, oh, ja, das Gericht hat gesagt und keine Ahnung was. Also immer irgendwie eine komische Stimmung zueinander. So bin ich halt groß geworden in dem Beruf. Und jetzt war ich ja nur auf der anderen Seite. Und da war es ähnlich, dass die auf Behördenseite immer so von, ja, die Anwälte und bla und also, und ich stand da immer dazwischen. Ich sage, naja, aber das sind ja alles nur Menschen, oder wie soll ich sagen? Also wir machen, wollen doch eigentlich alle das Gleiche. Warum können wir nicht mehr miteinander halt so machen? Ne? Also das war schon interessant, dann halt zu beobachten und vielleicht ja auch schon mal für sich selber so ein bisschen seine eigenen Werte daraus zu finden und vielleicht ja auch zu inspirieren, oder wie soll ich sagen, ne, dass das einfach einfacher läuft. Wie auch immer. Also das war eine ganz tolle Erfahrung an sich. Und da kommen wir dann halt auch zu dem Punkt, warum es halt, warum ich da nicht mehr bin heute. Also ich war natürlich so am Anfang, ja klar, ne, ich wollte ja dorthin. Ich habe jetzt dort oben, wo ich früher immer hingeschaut habe, habe ich jetzt gearbeitet und habe runtergeschaut quasi. So, und ich habe aber halt ja viele Punkte gehabt, die, wo ich einfach gemerkt habe, ich bin das halt nicht. Dieses, es ist halt nun mal eben sehr beamtenmäßig. Ich bin keine Beamtin gewesen, also eine Verbeamtung hätte es nicht gegeben. Stand auch nicht aus. Aber ich vergleiche das immer so ein bisschen so, weil das natürlich klischeemäßig, ne, so, ja.
So, um das Gefühl, Beamte. Genau. Um das Gefühl zu beschreiben.
Genau.
Fühlt es dich nicht beamtig genug?
Nee, anscheinend nicht. Keine Ahnung. Bin ich einfach nicht der Mensch dafür, weil es halt dann doch, ja, ne, ziemlich lange Wege so sind. Also auch dieses Behördeninterne so unter den Kollegen, wie man Arbeitsabläufe im Team optimieren kann und so weiter. Ja, nee, das will ja keiner. Und so klar, dieses typische Ding, das haben wir immer schon.
Haben wir immer schon so gemacht?
Ist ja in Kanzleien natürlich auch so. Aber da ist es noch ein bisschen gefestigter, oder wie soll ich sagen? Also so habe ich es wahrgenommen. Das ist natürlich nur meine subjektive Wahrnehmung. Und auch sonst so. Es ist halt wirklich sehr, nein, du bist bei Gericht und so. Ich bin's einfach nicht. Ich bin's einfach nicht gewesen. Und ich habe halt sehr mit mir gekämpft, weil das ja eigentlich mein Traum war, so, ne? Und es ist halt auch, was ich auch sagen muss, das möchte ich gerne noch dazu sagen, für mich selber auch nicht so gewesen, weil ich gemerkt habe, es ist von der Arbeitsweise, klar, man hat die gleichen Aufgaben, aber es ist halt wirklich doch sehr komprimiert auf die gleichen Aufgaben. Also es ist schon so ein bisschen
langweilig.
Ich sagen, ja, Fließbandarbeit, oder wie soll ich sagen? Also klar, man hat halt auch irgendwo ein Spektrum, so was man halt bearbeiten kann und muss und möchte und wie auch immer. Aber es ist lange nicht so vielfältig wie im Anwaltsberuf, also in der Kanzlei. Ja,
kann ich mir vorstellen. Von wie vielen Menschen hast du gehört, Mann, Kada, das ist aber jetzt echt Jammern auf hohem Niveau. Treffer versenkt ja, ne?
Na klar, von sehr viel. Ich selber eingeschlossen, muss ich auch sagen. Weil ich auch, also deswegen habe ich ja auch so lange noch gezweifelt, ne? Weil ich dachte so, nein, also erstmal mein Lebenslauf sah kacke aus, so nach dem Motto, dann habe ich ja das geschafft, was ich eigentlich ja wollte, was ich die ganze Zeit wollte. Ich war dort, ich hatte auch Entfristung bekommen, also zunächst war es halt immer befristete Verträge und dann hatte ich auch eine Entfristung bekommen 2019. Also ich habe eigentlich das erreicht, was ich wollte und war trotzdem stockunglücklich. Und dann haben die gesagt, ja, aber wieso, aber du bist ja auch älter und keine Ahnung. Und das ist so ein sicherer Job und das wolltest du doch immer. Und andere würden dafür töten sozusagen. Also zumindest andere Refers oder so, ne, die dann halt schon sagen von mir, ja, wieso, du verdienst da doch gut, beziehungsweise normal weg und so weiter. Also es war eher so der Neidfaktor da drauf. So, du hast es ja doch, warum willst du das dann ja auch noch aufgeben? Also geht ja gar nicht, ne? Und überleg dir das gut, bla bla bla. Und ich selber, wie gesagt, eingeschlossen. Ich habe auch selber gedacht, von wegen, mein Gott, ich habe wirklich hier geheult, gesessen und geheult. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war denn ja 21 oder so, wo ich das richtig verinnerlicht habe für mich. Scheiße, ich gebe jetzt halt ein Stück von meiner beruflichen Karriere, gebe ich jetzt erstmal wieder auf. So, also ich muss loslassen so und ich will's jetzt aber auch loslassen. Naja, bis 2023 hat es dann noch gedauert.
Hast noch durchgehalten?
Ja.
Ja, das, ich finde ehrlich,
Zweifel ist immer noch so da.
Naja, ist klar, so eine Entscheidung ist ja nicht leicht zu treffen, weil das ist ja nichts. Also, du rennst ja jetzt nicht los und kaufst eine Jeansjacke.
Genau.
Und dann ziehst du sie ein paar Mal an, kannst dich aber nicht entscheiden, ja, passt sie mir jetzt oder steht sie mir einfach nicht oder sehe ich da drin einfach scheiße aus, whatever. Es geht um Job.
Genau.
Es geht ja um deine finanzielle Existenz. Und ich gehöre aber nicht zu den Menschen, die finden, das ist Jammern auf hohem Niveau. Liegt vielleicht auch daran, dass ich mit sehr vielen jungen Kolleginnen zu tun habe. Und das ist etwas, was ich immer und immer wieder höre. die haben sich einen bestimmten Job erträumt, schaffen es, ihn zu kriegen und stellen dann in der Realität fest, Gott.
Ja.
Oh Gott, ich hasse es. Und gar nicht aufgrund wirklich griffiger Faktoren, dass du jetzt sagen kannst, deine Kollegen wären doof, das Gehalt ist zu niedrig, du wirst niedergemacht, sondern du merkst einfach, es ist eher so ein Gefühl, ich passe hier um Gottes Willen überhaupt nicht rein, in diese Strukturen nicht, in diese Art zu arbeiten. Und jetzt hast du Stress, weil das war, so glaubst du, dein Traum.
Genau.
Und sich da einzugestehen, dass man gar nicht seinen Traum erreicht hat oder sein Traumziel, sondern alles, was du erreicht hast, ist das Bild von einem Traum, das du im Kopf hattest, von dem du aber nicht wusstest, ob es der Realität entspricht. Und da hilft nur eine Sache, du musst das ausprobieren, du musst versuchen, das zu erreichen. Und wenn du dann siehst, das ist jetzt ganz anders, das ist jetzt wohl gar nicht so geil, dann ist es eben so. Und ich glaube, das hat nichts mit, ich habe diese Kommentare auch schon von vielen Menschen in Bezug auf andere gehört. Das ist nicht Jammern auf hohem Niveau, weil man darf nicht vergessen, du verbringst, ich sowieso, den größten Teil des Tages, viele von uns, mit Arbeiten. Und selbst wenn du gerade nicht arbeitest, bist du gedanklich ja mit der Arbeit verknüpft. Mhm. Und ich finde, es ist kein Zustand auf Dauer, etwas zu machen, was dich nicht wenigstens ab und zu glücklich macht. Und wenn du das Gefühl hast, du bist fehl am Platz. Und natürlich muss man, no offense, muss man immer sehen, hängt eine ganze Familie an mir, habe ich eine Verantwortung. Da muss ich halt gucken, dass ich safe was anderes habe, bis ich mir überlegen kann, kann ich mir es erlauben, das jetzt gerade sein zu lassen. Aber ich persönlich finde, ich finde das super, dass du das durchgezogen hast, gesagt hast, ja, ich bin's nicht. Und ich glaube, die Erkenntnis, die muss man sich eingestehen und dann muss man halt danach handeln. Und wenn du es nicht bist, dann wirst du es wohl auch nie werden, wenn das Gefühl so klar ist. Was ich aber erstaunlich finde, du hast ja, ich glaube, du hast gesagt, 2016 hat so angefangen zu kippen. Nee, 2016 hast du angefangen, 2020 hat es angefangen zu kippen. 3 Jahre hast du es ab den ersten Zweifeln ja noch durchgezogen. 3 Jahre ausgehalten, um dann einfach Folgendes zu tun. Und das kannst du jetzt selber sagen, weil das finde ich richtig krass.
Ja. Ich habe einfach mal gekündigt. Bums. Punkt.
Bums. Nein, und also zwar ohne Plan
ohne
B.
Ohne irgendwas zu haben, genau. Ich habe einfach irgendwann die Reißleine gezogen und habe gedacht, so shit. Es geht einfach nicht mehr. Ich habe, also wie du schon sagst, ne, klar, also ich bin da auch sehr, sehr für gerade, oder ich muss dazu sagen, ich habe halt keine Kleinkinder oder ich habe keine Kinder selbst. Mein Mann und ich wohnen hier sehr gut, haben ein Dach über dem Kopf, was halt sehr gut normal wegfinanziert ist sozusagen, also was unser Eigenheim ist, was wir, mein Mann verdient, alles Chico und sonst haben wir keine Verantwortung. Und das kann ich auch durchaus verstehen. Das ist ja, also ich hätte anders reagiert sicherlich, wenn ich Kinder gehabt hätte. Zu dem Zeitpunkt ja auch. Und das hatte ich alles nicht. So, das heißt, ich war aber halt nur, wie gesagt, ich konnte einfach nicht mehr, deswegen habe ich einfach gekündigt. Ich hatte gesehen, oder es war ja klar, vertraglich gesehen habe ich noch eine ziemlich lange Kündigungsfrist, weil ich da ja nur auch schon 7 Jahre war. Und deswegen habe ich ja noch ein bisschen Zeit, um zu überlegen, was danach kommt. Das klingt total dämlich eigentlich, aber es ging einfach nicht mehr. So, das heißt, ja, gekündigt, Kündigung ist abgeschickt, beziehungsweise alle wussten Bescheid, alle Kollegen, alle die Familienmitglieder, Freunde und so weiter. Also gab's ja Tag X. Und was machst du dann? Ich habe natürlich gedacht, okay, Kanzlei, ja, oder erst einfach angestellt sein wieder. Keine Ahnung. Es war wirklich ein ziemlicher Kampf irgendwie in mir drin. Oder Behörde? Nee, Behörde willst du absolut nicht. Also du bist halt absolut kein öffentlicher Diensttyp. Deswegen Privatunternehmen. Ja, okay. Hin und her. Und dann kam auch immer mehr so dieser Wunsch, okay, ich möchte auf jeden Fall gerne, was hat mir gefehlt? So, ne? Was möchte ich halt ganz gerne? Was war dort halt schwierig für mich? Und was möchte ich eigentlich? Und das war immer schon so dieser Punkt. Zum einen diese Modernisierungsgeschichte. Also ich habe mich beim Gericht auch in die, bei Kanzleien auch, aber bei Gericht auch in die Software gut eingearbeitet, weil auch bei Gericht ging es ja dann doch ein bisschen digital. Wir haben tatsächlich beim Verwaltungsgericht sehr, sehr viel digital schon gehabt und gemacht und getan, also viel mit der Software gearbeitet und konnten dort auch wirklich was rausziehen, was optimieren und so weiter. Oder es wäre möglich gewesen, wenn es dann gewünscht gewesen wäre. Und sowas ist halt etwas, das, ich weiß, wir betonen das gerade so, aber es ist halt einfach mein Bestreben gewesen, so, hey, was gibt es heutzutage schon digital für Möglichkeiten? Was können wir? Wir haben da eine Software, die schon echt so einiges kann. Und das ist im Anwaltsbereich ja noch krasser. Und wir nutzen das aber alles gar nicht irgendwie. Und warum nutzen wir das nicht? Und könnten wir das nicht irgendwie auch im Team zusammen optimieren und so weiter? Und diese Innovationsgeschichte und so weiter, das hat mir halt einfach immer sehr, sehr gefehlt. Und das ist etwas, was ich gerne machen wollte. So. Und dann kam irgendwie durch Recherchieren und so weiter, weil natürlich will ich nicht auch nicht auch wieder nicht auf der Straße sitzen, die Möglichkeit, Selbstständigkeit, virtuelle Assistenz, das war dann immer so mehr so in sämtlichen anderen Bereichen und dann auch ja immer so fancy, wie das auf Insta und TikTok und überall so und Facebook so gesagt wird von wegen, ja, hier, ne, machst du einfach dich selbstständig und hey, und dann arbeitest du von zu Hause und das wird
so. Naja, so einfach ist es nun nicht.
Aber es wird ja so, ne, bei den ganzen Coaches, die dann da immer waren, so die letzten Jahre, es ist ja auch schon, hat sich ja auch schon gewandelt, aber es war zu dem Zeitpunkt noch so richtig Hype und yeah, und jeder macht einen Kurs und dann, ja, macht er sich selbst.
Ach, das war die Zeit, wo sie alle so in ihrem Lambo saßen, im gelben Lambo und dann da die dicke ja, ist klar.
Auf Bali sitzen und dann einfach halt sich selbstständig gemacht haben. Komplett raus aus 9-to-5-Jobs, aus Büro und hast du nicht gesehen und vom Chef weg und deswegen arbeite ich jetzt mit meinem Laptop auf Bali und keine Ahnung, so. Und das habe ich mir natürlich dann auch so alles angeguckt und dachte so, naja, also dieses auf jeden Fall auf sich allein gestellt zu sein oder beziehungsweise halt das zu machen, was man möchte und so weiter, vielleicht wäre es ja schon was. Ich habe tatsächlich auch einen VA-Kurs gemacht, der so verallgemeinert war, wo man halt auch so, wo VAs waren oder zukünftige VAs, die halt mehr so in Webdesign was machen wollten, Social Media Marketing, alles so dieses Pipapo. Und ich war die einzige Refa dort in dem Kurs und dann war es auch immer so von wegen, ja, wieso, du bist ja auch total unglücklich und in deinem Job, deswegen machst du was ganz anderes. Und dann hing ich da, ja, kann ja sein und so, wahrscheinlich muss ich wirklich was ganz anderes machen. Und das ist eine lustige Sache gewesen, weil der Kurs ging ja auch 3 Monate lang. Und ich habe trotzdem immer wieder zu der Mentorin gesagt, ich kann aber nicht ab von diesen Rechtsanwälten. Ich weiß nicht warum, ich kann da nicht von ab. Ich würde doch so gerne, geht das nicht auch und so weiter. Und sie hatte da überhaupt gar keine Erfahrung, natürlich nichts und so weiter. Und dann bin ich selber auf die Suche gegangen. Gibt es das schon? Gibt es die Möglichkeit, als virtuelle Assistentin für Rechtsanwälte, für Kanzleien zu arbeiten, um die halt als externe Mitarbeiter quasi zu unterstützen? Kann man Sachen outsourcen in der Kanzlei? Was ist das dabei? Was für Hürden gibt es da? Datenschutzmäßig natürlich sowieso auch. Und technisch gesehen und so weiter. Und habe mich da dann halt komplett reingefuchst, wie eigentlich der aktuelle Stand, damals 2023, ist jetzt nicht so lange her, aber durch Corona ist ja auch einiges passiert und möglich geworden, Homeoffice-mäßig, dass Mitarbeiter Homeoffice machen und so weiter, auch in den Kanzleien. Und das war natürlich spannend, ne? Also das war wirklich, wo ich dachte, so cool, da geht ja schon echt so einiges. Also ja, und da bin ich da dann halt immer mehr mit diesem Ziel, okay, dann mache ich halt mich selbstständig als virtuelle Assistentin, weil ich bin ja gelernte Refa. Und unterstütze dann Rechtsanwälte in ihrer Kanzlei, da wo es halt nötig tut sozusagen, ne, was sie outsourcen können. Mhm.
Und here we go. Ich habe mir das bei dir, ich war total geflasht. Ich habe mir natürlich alles angeguckt bei dir, wie du das machst. Ich finde das so niedrigschwellig auf deiner Homepage. Schön, kannst du dieses Paket buchen, jenes Paket buchen. Gefällt mir super, super gut. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass du damit total den Nagel auf den Kopf getroffen hast in unserer Zeit. Weil zum einen gibt's ja viele Kanzleien, die wirklich Probleme dabei haben, Personal zu finden, auch Azubis zu finden. Das ist das eine. Und es gibt einige Kanzleien, das sind vielleicht eher die kleineren, vielleicht so in der Fläche, die haben echt Probleme damit, durchgehend vielleicht einen gewissen Personalstamm einfach zu haben. Dann hast du die ganzen Berufseinsteiger. Da sind die doch immer wieder welche dabei, die sagen, nee, ich will aber nicht in einer großen oder kleinen Einheit arbeiten, ich will das alleine machen. Und das jetzt mal so aus meiner Perspektive, das ist für einen Anwalt oder eine Anwältin, die sich direkt nach dem zweiten Examen selbstständig machen wollen, eine große Hürde. Ja, ob du jetzt gleich Riesenräume anmietest, so viel Geld da reinsteckst, dann in Personal investierst, dann ins ganze Equipment. Das kann man machen, keine Frage. Aber ich glaube, vielen kommt die Hürde vielleicht ein bisschen weniger hoch vor, wenn du einfach sagst, okay, ich fange jetzt einmal klein an und guck mal, ich muss gar nicht ohne Refa. Ich kann mir eine zubuchen, so oft, wie ich sie halt brauche. Das finde ich ja richtig, richtig cool. Genau. So, und sind denn jetzt die Vorzüge deiner Selbstständigkeit, wie so die dir vorgestellt hast, sind die auch so? Was sind so die Highlights? Erzähl mal ein bisschen.
Also die Highlights für mich persönlich sind auf jeden Fall wirklich dieses eigenständige Arbeiten. Also klar, ich war immer schon so ein Typ, der gerne eigenständig gearbeitet hat. Und das liegt ja auch wirklich sehr in diesem Berufszweig mit drin, muss man ja auch sagen. Wir sind ja wirklich, wenn man eine gute Ausbildung hinter sich hat oder halt auch irgendwie sehr selbst sehr engagiert dabei ist, also eigentlich alle Refas, die ich kenne und auch Nofas, das sind Organisationstalente durch und durch sozusagen.
Ja,
es ist
absolut.
Einfach immer noch sehr, sehr verstaubt von früher, das Klischee so von wegen, okay, sie machen das nach Diktat und keine Ahnung was und führen nur aus. Aber es sind so viele dabei gewesen. Schon während meiner Ausbildungszeit habe ich das die Tendenz ja auch miterlebt, wenn ich mir andere so anhöre und so weiter, was sie so reden. Dieses Ding, oh, ich würde halt gerne auch selbst verantwortlich dafür sein, weil ich kann's ja. Also wenn der Anwalt dann halt sagt, wegen ja, mach das mal, dann schreibst du mit und denkst so nebenbei, ja, ist ja klar. Und dann mache ich aber auch noch das und das und das, weil das weißt du gar nicht, dass das auch geht, so nach dem Motto. Also wir wissen ja, wovon wir reden. Wir wissen, wie es geht. Wir wissen, kennen die Abläufe. Und ganz oft in vielen Bereichen, Büroorganisationen, noch und nöcher, ZV, Mahnwesen und so weiter, viel besser als die Anwälte tatsächlich.
Aber hallo, ey, Zwangsvollstreckung?
Ja.
Ah!
Ja, definitiv, weil es aber auch zu unserem Berufszweig ja dazugehört. Also es steht halt mit auch im Ausbildungsplan und so weiter. Wir sind drauf getrimmt, ja auch quasi. Wir sind wirklich einfach Fachkräfte. Genau, und das ist halt etwas, was viele halt immer noch so ein bisschen, ja okay, ausführende Kraft. Nein, wir sind ein eigenständiger Berufszweig und wir sind Fachkräfte, genauso wie Juristen oder wie andere Branchen oder so weiter halt auch. Und dafür stehe ich natürlich halt auch jetzt heutzutage noch viel mehr als damals. Aber das ist etwas, ja, ich kann durch und durch selbstständig arbeiten für mich, sag ich mal. Ich kann meine Expertise nach außen tragen und werde auch dafür wahrgenommen. Das ist auch nochmal etwas, was, glaube ich, heutzutage als Angestellte immer noch nicht ganz so ist, je nach Typ natürlich. Aber du bist ja doch einfach weisungsgebunden, wenn du Angestellte bist, so, und natürlich kannst du deinen Senf dazu geben und so weiter, aber letztendlich als Unternehmerin, als Einzelunternehmerin, wie ich jetzt ja bin, sozusagen werde ich anders wahrgenommen, was meine Expertise angeht. Das ist ein absoluter Highlight für mich. Gerade bei den Juristen, die vielleicht noch eher ein bisschen dieses alte Klischee-Denken noch mitbekommen haben oder noch irgendwie, ja, da so reingewachsen sind, dass das schon so ist, von wegen, ach ja, tatsächlich. Ja, nee. Also die gehen einfach ganz anders mit mir um, als wenn ich mich dort irgendwie als Angestellte bewerbe oder irgendwie so. Oder wenn ich halt mit meinem Angebot rausgehe als Einzelunternehmerin. Das ist ein absoluter Highlight.
Das kann ich so gut nachvollziehen. Und ich hoffe, dass die Personengruppe derjenigen, die du gerade angesprochen hast, dass die immer kleiner wird. Und für mich war es immer als ganz, ganz frisch zugelassene Anwältin ein großes Highlight. Ich habe auch eigene Kanzlei gehabt, habe aber auch mit ein paar Kollegen noch zusammengearbeitet. Und das war für mich immer das Highlight, wenn man sich dann mal wieder so getroffen hat. Und da konnte ich immer zu den Refas stiefeln. Und da konnte ich immer sagen, könnt ihr mir mal helfen? Ich habe ja eine total beknackte Abrechnung. Wurde was mitverglichen, das war gar nicht anhängig. Und ehrlich, ihr könnt das viel besser als ich. Könnt ihr mal bitte? Wertvoll. Ich habe da so viel gelernt und ich würde mir nie anmaßen, behaupten, dass eine Rechtsanwaltsfachangestellte oder ein Rechtsanwaltsfachangestellter keine Fachkraft sei. Natürlich. Natürlich. Und ich glaube, würdest du in einer größeren Kanzlei, in der viele Refas arbeiten, wären die einfach mal eine Woche nicht da. Mhm. nö, wie man sagen, kommt erstmal kein Geld mehr rein. So, also ich glaube, da sind wir uns sowieso komplett einig. Kann ich nachvollziehen, dass du das sehr genießt. Lass uns mal so ein bisschen teilhaben für alle, die sich gar nicht vorstellen können, was du so anbietest. Das ist ja jetzt nicht nur, dass du mal ein paar Mails übernimmst. Was kriegt man bei dir alles? Was gehört da zum Konzept?
Genau. Ja, genau. Also bei mir selber, jetzt ja auch so seit 23, hat sich das auch noch mal so ein bisschen gefestigt, da mehr, dass ich mich halt spitz positioniert habe. Und zwar nicht nur auf Rechtsanwälte, also VA für Rechtsanwälte, sondern halt auch speziell mehr RVG, Kostenabrechnung, ZV, Mahnwesen, diese ganzen Tylütkram-Geschichten, die ich wirklich gut kann, die ich halt wirklich unheimlich gerne mag. Also auch bei Gericht waren das zum Beispiel Sachen, Kosten waren halt die Highlights da dran. Also einfach nur stumpf irgendwelche Schreiben rausschicken oder so weiter, das war das eine. Aber wenn es dann halt darum ging, irgendwas wirklich Quotelungsgeschichten nach dem GKG oder halt jetzt nach dem RVG oder wie auch immer auf Anwaltsseite, da wie so ein Rätsel halt rauszupuzzeln, das war aber total meins. Also deswegen, das ist absolut etwas, was auch gut ausgesourced werden kann, wirklich. Ja. Wirklich sehr gut. Und deswegen alles ums RVG, KFA vorbereiten, auch gerne mal, wenn dann halt eine Verfügung zurückkommt, eine Monierung oder irgendwie so, sich gerne auch mal mit dem Rechtspfleger anlegen und so weiter. Also sowas, genau, das kann man sehr gut bei mir abgeben. Das mache ich einfach super gerne und wie gesagt, ist super aussourcebar, auch wenn man halt nicht komplett im System drin ist und sondern halt einfach nur mal so als kleiner Auftrag zwischendurch. Ja, das ist eigentlich so quasi mein Alltag, ne? Also ich verarbeite für verschiedene Anwälte, für verschiedene Kanzleien auftragsmäßig so von wegen, hey, ich habe hier möchte gerne einen KFA machen oder ich habe da jetzt halt irgendwie eine Mahnsache oder wie auch immer und ich weiß gerade gar nicht weiter, keine Ahnung, ne? Kannst du das für mich übernehmen? Oder halt auch regelmäßig reingehen, was ich jetzt auch mache ist, oder auch anbiete, ist definitiv auch diese Softwareintegration, weil ich gemerkt habe, zum einen, weil das Technische, das ist auch wieder ein Punkt, der mir sehr gefällt, ne, was ich ja schon sagte, optimieren, besser was aus der Software rausnehmen für das Team, für einen selbst, wie auch immer, dass man wirklich die Software auch nutzt, mit allen Vor- und Nachteilen sozusagen, ne, das so ein bisschen auch für sich selber nochmal rauskristallisieren. Und einfach von einer Seite, die es halt ja auch selber tagtäglich damit gearbeitet hat oder tagtäglich macht und nicht aus der Softwareherstellerbranche kommt. Das ist ja auch nochmal so ein Punkt. Ich werde nämlich ganz oft auch gefragt, welche Software ist denn nur am besten? Weil klar, wenn man halt Softwarehersteller fragt, dann ist das natürlich immer die eigene Software am besten.
Ja. Du hast einen anderen Blick drauf, ne?
Und ich habe einen anderen Blick drauf, deswegen werde ich danach gefragt. Und diese Software-Integrationsgeschichte ist halt auch etwas, das ist lästig ganz oft, weil es dauert halt und das kann man auch gut outsourcen. Und genau, das sind so die Punkte, die ich halt gerne mache und anbiete.
Mhm. Ist ja so ganz blöd gefragt und ich bin mir sicher, das werden sich viele da draußen auch fragen, die jetzt gerade die Lauscher aufgestellt haben, sozusagen meine Lauscher, die Lauscher aufgestellt haben. Ne? Wie funktioniert das denn genau? Weil du bist ja vermutlich nicht in die digitalen Strukturen deiner Kunden eingebunden. Wie funktioniert das denn von extern? Weil da sind ja jede Menge Dinge zu beachten. Es muss ja sicher kommuniziert werden. Es muss ja Datenschutz beachtet werden. Gut, Verschwiegenheitspflicht, wirst du wahrscheinlich was unterschreiben. Wahrscheinlich hast du einen Datenverarbeitungsvertrag. Aber wie einfach rein praktisch funktioniert das? Weil das ist ja wahnsinnig nervig, würde ich jetzt sagen. Ach, Kada, komm, mach doch mal einfach, ich buche jetzt so ein Paket, mach du mir doch mal meine Gebührenrechnungen. Also da wäre es für mich ja wahnsinnig nervig, weil manchmal musst du ja in die Akte gucken. Dir dann jedes Mal irgendwie sicher, was weiß ich, wie macht man das dann, Container mit der Akte zukommen zu lassen, damit du da gucken kannst. Wie funktioniert das praktisch?
Mhm. Richtig, also es hängt immer so ein bisschen natürlich auch davon ab, wie viel Bedarf und in welchen Bereichen der Bedarf halt da ist. Und auch das kann natürlich auch mal ein bisschen variieren, weil ein Monat mal ein bisschen mehr Kostenabrechnung da ist als im nächsten Monat oder wie auch immer. Das muss man immer so ein bisschen in so einem Gespräch einmal mal herausfinden, füreinander sozusagen, ob das halt was für einen ist. Und halt natürlich auch, wie digital schon in der Kanzlei gearbeitet wird. Und dann, genau, je nach Bedarf, wenn ich jetzt zum Beispiel, habe ich auch eine Anfrage gehabt, also wir sind ziemlich hinten dran mit den Kostenabrechnungen, wir sind da halt im Rückstand. So. Und das heißt, ich habe jetzt erstmal geballt so einiges. Später wird es wahrscheinlich nur so ab und zu was sein. Aber wir müssen erstmal diesen Rücklauf quasi abarbeiten. Genau, und da brauchen wir die Unterstützung. Und dann ist es natürlich immer so ratsam, okay, mit welchem Programm arbeitest denn du? Können wir das irgendwie so machen, wie du schon sagst, dass ich drauf zugreifen kann, einfach damit es effizient ist für alle? Weil sonst ist diese Kommunikationsweg und hin und her und so weiter doch oder kann halt mehr schwierig sein. Das liegt auch immer noch so, ist so typabhängig, wie kommunikativ man auch so ist. Und ansonsten, also da rät man schon dazu, okay, man macht halt eine VPN-Verbindung, stellt man her und man kann dann halt über diese VPN-Verbindung zum Beispiel auf die Software zugreifen, wenn es halt keine cloudbasierte Software ist, sondern ein On-Prem-Software. So, und wenn das eine cloudbasierte Software ist, okay, dann hat man sowieso das noch ein bisschen einfacher und schneller, weil dann kriegt man halt entsprechend die Zugangsdaten auf einem sicheren Weg übermittelt und so weiter und kann sich dann halt über den Browser einwählen. Und dann halt einfach, das ist einfach das Effizienteste, weil du direkt in der Software arbeitest, du arbeitest in der Akte, du hast für alle kannst du halt gleich den Schriftsatz dort erstellen und dann ja auch gleich speichern, du kannst den absenden und so weiter, du hast nicht mehr irgendwie dieses Zwischending. Aber wenn das halt wirklich nur mal, ich sag mal, typische Kanzlei, Einzelanwalt und macht eigentlich viel mehr mit Honorarvereinbarungen und so weiter und dann kommt es doch nochmal irgendwie zum gerichtlichen Verfahren. Und dann kommt Kostenfestsetzung, das Thema Kostenfestsetzung. Und dann, keine Ahnung, ne? Und dann ist das aber ja nur dieser eine Auftrag, diese eine Geschichte. Dafür den ganzen Bums dann zu machen mit VPN-Verbindung und Kennwort und hast du nicht gesehen, das wäre auch wieder nicht effizient. Also von daher ist da dann wieder eher gesagt, okay, es sind halt einfach nur so ein paar punktuelle Aufgaben, die ab und zu mal entstehen. Darf ich dich da ansprechen? Ja, klar. Ne? Also dann ist es halt so, dass ich biete halt eine Cloud an, die auch datenschutzkonform ist sozusagen. Also ne, von den Anbietern her, da achte ich halt schon sehr drauf, dass das Anbieter sind auch aus Deutschland und so weiter und mache dann halt oder stelle halt einen Ordner frei für die dann nur diesen einen expliziten Kundenordner für die dann. Und da können die dann halt drauf zugreifen und mir dann halt zum Beispiel das Urteil reinpacken. Und ich kann dann, geben mir eine kurze Mail oder irgendeine Nachricht, so von wegen, da ist was drin, so zupp. Und wir haben ja vorher das abgesprochen, wie das halt abläuft. Und dann gucke ich halt rein und auf dem gleichen Wege stelle ich das dann halt den erstellten Kostenfestsetzungsantrag dann dort rein. Und die können es dann auch wieder abrufen und selbst versenden. Wie gesagt, das ist halt etwas, klar, man muss halt immer irgendwie nochmal so extra, aber bei so einzelnen Aufträgen ist das auf jeden Fall noch das
Effizienteste. Das ist doch eine super Lösung, weil dann ist ja eigentlich alles geregelt. Wenn du dann noch, das wirst du sowieso bei jedem Auftrag machen, zur Verschwiegenheit verpflichtet wirst und dann wird das in eine Cloud geladen. Das ist doch eigentlich dann super praktisch, weil ich habe mir jetzt gerade gedacht, wie macht sie das denn eigentlich? Mhm. Aber dass du natürlich, wenn größere Aufträge kommen und eine spezielle Software vorhanden ist, dann direkt Zugang kriegen kannst, ist natürlich super. Weil ich habe nämlich gesehen, dass du auch anbietest, ja, gewisse Vorlagen zu erstellen oder Textbausteine, irgendwie Formulare. Da ist es natürlich fancy, wenn du das im System machen kannst und es dann auch gleich da liegt. Nur, es benutzt ja jetzt nicht jede Kanzlei die identische Software.
Richtig. Genau, richtig. Also das ist auch etwas, was, das habe ich schon ziemlich schnell am Anfang bei mir halt gemerkt. Ich möchte mich gerne halt auf 3 bis 4 Softwareanbieter beschränken, wenn man jetzt so will, aus verschiedenen Gründen. Einfach, weil es mir natürlich den Alltag erleichtert, mich nicht immer ständig in 12.000 Software neu einzuarbeiten, was die Einarbeitung bei den Kunden, bei den Neukunden dann ja auch wieder verlängern würde und so weiter. Und zum anderen ist es halt auch so, gerade, ja, ich kenne mich dann in dieser Software aus. Und ich kenne mich da dann halt recht gut aus. Und wenn ich jetzt 12 andere hätte, dann kennte ich mich überall nur so ein bisschen aus. Wenn ich aber nur so 3, 4 habe, dann kenne ich diese Software richtig gut. Und dann kann ich auch viel effektiver da halt an diesen Optimierungsgeschichten halt dran arbeiten, kann den Kunden sagen, hey, komm, ne, also das kann man auch mit dem Programm machen, das weiß ich. Das ist, ne, weil ich die Software gut kenne. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden zu sagen, okay, wenn du jetzt außerhalb von den 3, 4 Software, für die ich mich halt entschieden habe und worin ich mich halt spezialisiert habe, eine andere Software hast, dann müssen wir gucken, was wir dann machen. Ne? Wie ist der Bedarf? Geht das vielleicht auch über diese Cloud, was ich dachte, wenn es nur Einzelaufträge sind? Oder ist da vielleicht dann doch eine meiner Kolleginnen vielleicht dann doch besser gefragt, weil die hat nämlich sich auf diese Software, je nachdem, spezialisiert. Also das ist etwas, was ich sehr empfehlen kann. Weil sonst geht man doch unter oder zumindest, es fühlt sich halt einfach so an, dass, also ich mag es nicht, dieses Gefühl, überall nur so ein klein bisschen irgendwie Halbwissen, irgendwie was zu haben. Also ich bin jetzt auch kein Profi in allen möglichen und Experte, aber ich glaube, das ist schon effizienter und für einen selber ja auch und für die Kanzleien, wenn man halt sagt.
Absolut, und ganz ehrlich, ich finde ja absolut lettet. Ich meine, du kannst ja nicht sehr seriös das anbieten, wenn du es nur mal in einem YouTube-Tutorial gesehen hast. Und ich bin überrascht, ich finde das Spektrum von 3 oder 4 verschiedenen Softwarelösungen, finde ich schon ziemlich breit aufgestellt.
Ja. Das ist schon. Da muss man natürlich auch entsprechend, wenn man halt da ein bisschen affin drin ist, dann fällt es einem ein bisschen leichter, sich schneller umzustellen, das Konzept dahinter zu verstehen. Viele sagen auch so lapidar, naja, kennst du eine, kennst du alle? Ja, schon. Aber es geht ja halt auch wirklich um, wie gesagt, Optimierung und dieses Programm speziell für die Kanzleibedürfnisse dann auch zu nutzen. Weil jede Kanzlei einfach nur mal eben aufgrund ihrer Rechtsgebiete, aufgrund ihrer Arbeitsabläufe da doch einfach unterschiedliche Bedürfnisse halt haben, ne, ganz klar. Und von daher würde ich das jetzt nicht so unterschreiben, aber ich glaube, zumindest habe ich ja gemerkt aus meinem vorigen beruflichen Eskapaden.
Eskapaden.
Ja, ich sage ja, mein Lebenslauf ist ein bisschen schwierig. Aber
nee, ich finde den spannend.
Er ist bunt.
Ich glaube, das habe ich auch am Anfang gesagt. Ich finde den überhaupt nicht schwierig. Ich finde den spannend. Ich finde ihn auch bunt. Und ich finde, du bist das lebende Beispiel dafür, was man mit dieser Ausbildung denn alles machen kann.
Ja.
Also wenn dein Lebenslauf irgendwas zeigt, dann das. Und jetzt will ich unbedingt von dir hören. Ich meine, es hat schon an allen Ecken und Enden durchgeblitzt. Aber was liebst du an diesem Beruf an sich so sehr? Und würdest du ihn als Ausbildungsberuf empfehlen?
Unbedingt, ja. Ja, absolut.
Da lacht sie nur.
Das klingt jetzt wahrscheinlich so, weiß ich nicht, könnte ich mir vorstellen, dass der ein oder andere Zuhörer oder die Zuhörerin denkt und wegen, ja, ist ja klar, ne? Jetzt zählt sie da von wegen, und dann muss sie natürlich auch positiv darüber reden, ohne Scheiß. Also ich habe wirklich viel gezweifelt in den letzten Jahren, hin und her und so weiter. Und ich merke es aber ja, allein schon dieser Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte doch unbedingt für Anwälte arbeiten. Und ich habe dann halt ja recherchiert gehabt bei LinkedIn und hast du nicht gesehen. Dann haben mich Leute angeschrieben, ja, ich bin auch gelernte Refa, habe ich auch selbstständig mal gemacht, aber am Anfang auch mit Anwälten gearbeitet. Aber dann habe ich die Zielgruppe komplett gewechselt. Also bin halt zu allgemeinen Unternehmen gegangen, weil ich halt auch eher Webdesign gemacht habe, wie auch immer. Weil das ist ja so eine scheiß Zielgruppe. Anwälte sind doch voll ätzend so. Das waren die schon in der Kanzlei schon so und keine Ahnung was so. Und dann wollte ich aber ja immer da bleiben. Das heißt, also ich spüre das halt schon total. Das klingt, wie gesagt, sehr krass wahrscheinlich, aber ich mag diesen Beruf unheimlich gerne, weil mir aber auch diese Jura-Geschichte unheimlich liegt. Ich glaube nicht, ich weiß es nicht. Also ich bin natürlich auch immer sehr zielstrebig und so weiter. Und natürlich gab es in jungen Jahren auch mal die Überlegung und so von wegen, okay, gehst du dann noch weiter? Studierst du dann auch noch Jura und hast du so weiter, ne, auf dem zweiten Bildungsweg und so weiter? Aber das werde ich wahrscheinlich nicht mehr schaffen oder nicht mehr schaffen wollen, wahrscheinlich auch nicht, weil Refa eigentlich doch geiler ist. Es ist doch noch geiler als Anwalt. Und ja, weiß ich nicht. Man ist so vielseitig und ist wirklich ein Allrounder, wenn man will. Man kann aber auch komplett sich speziell auf gewisse Themen halt einarbeiten und reinfuchsen sozusagen. Also, dass man totaler ZV-Junkie ist zum Beispiel oder so und sich da aus dem FF im Schlaf da irgendwie alles Mögliche machen kann. Also sei
hier wie Harald. Harald Minicini.
Ja, Sicherungshypotheken hier hin und her und keine Ahnung was. Also das ist so, als wenn man halt, keine Ahnung, sich ein Brötchen schmiert oder so.
Ja.
Und das ist halt einfach so cool dabei. Und man hat echt, hat so viele Möglichkeiten als Refer und deswegen kann ich das unheimlich empfehlen, weil man kann bei, theoretisch kann man ja auch wirklich auch andere branchenmäßig, ne, die nehmen einen mit Kusshand, weil man halt so drauf getrimmt ist, diese Büroorganisation, dieses Organisationstalent, dann halt, wie gesagt, diese rechtliche Schiene, die Komponente, die Wichtigkeit dahinter, dass man weiß, okay, Fristen und so weiter und Datenschutz und alles. Und das ist in jeder Branche so heiß begehrt, solche Arounder zu haben. Und deswegen ist der Refer-Beruf eigentlich einfach nur geil. Also mir macht es Spaß, weil es super interessant ist. Es ist halt auch während der Ausbildung etwas. Das hat mich auch immer sehr getriggert. Und das merke ich auch jetzt, wenn ich mich weiterbilde oder so weiter. Ich bin natürlich auf Kosten sehr spezialisiert, aber trotzdem stecken ja in der Sache, wo ich halt was abrechne oder so weiter, steckt ja auch was hinter. Also das ist ein Fall gewesen, keine Ahnung, irgendwie eine Mietsache oder was auch immer oder eine Familiensache oder keine Ahnung, da stecken Menschen hinter. Trotzdem gibt es ja eine Geschichte zu dieser Akte. Und dieses Zusammenspiel finde ich unheimlich spannend. Wirklich, also ja. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt gut erklärt habe für mich, so irgendwie, wie ich das ausdrücken möchte. Ich kann ja nicht mein Herz irgendwie in das Mikro reindrücken. Aber
ich glaube, Katrin, dass du just genau das eben getan hast und ganz bezaubernd, wie ich finde. Und ich bin auch der Auffassung, dass es ein wahnsinnig vielseitiger Beruf ist und man ist mit der abgeschlossenen Ausbildung und man kann ja noch, wenn man will, den Rechtsfachwirt oben drauf setzen, sowas wie eine Universalwaffe. Und ich habe, glaube ich, die ersten beiden Episoden, die ich zum Thema ganz, ganz früh, schon in den 20er-Episoden, war die erste, einer hieß, weil ich das eben auch so sehe, Masters of the Universe, heißt eine Episode, habe ich auch mit 3 Gesprächspartnern geführt, liebe Grüße an Sabine Vetter. Und dann hatte ich noch eine Universal Soldier, weil ich auch finde, es ist einfach so wahnsinnig vielseitig, ein bisschen wenig Männeranteil. Ich weiß nicht, woher es kommt, dass immer noch dieses Klischee vorherrscht. Aber auch da gibt's demnächst Abhilfe, kann ich schon mal spoilern. Mhm. Ich weiß nicht, woher dieses Klischee kommt. Auch dieser Gedanke, dass es so ein verstaubter Beruf ist, ist es überhaupt nicht. Und da werde ich euch nochmal, liebe Lauscher, die Episode, ich glaube, es war 118, mit Silke Umland verlinken, die ja auch, so wie Kadda, voll digital unterwegs ist, Digitalministerin. Und die noch nie in der Kanzlei war, für die sie arbeitet. Fancy. Ja, ist aber unersetzbar und hat, ich bin ein Riesenfan von Silke, hat jetzt auch auf Instagram in der Kanzlei eigene Videos und einen phänomenalen Hashtag Silke sagt. Ich lieb alles daran. Silke ist echt super. Und so, wenn ihr da draußen zuhört und noch nicht so genau wisst, in welche Richtung es gehen soll, guckt euch das mal an. Hört euch mal die Episoden dazu an. Es ist wirklich ein toller, vielseitiger Beruf. Und es ist nicht mehr Fräulein Meier, kommen Sie mal zum Diktat. Das hat damit gar nichts zu tun. Und es bleibt ja nicht stehen, die Entwicklung. So mit Blick nach vorne. Kadda, es ist ja gerade in der Digitalisierung so viel am Wabern, am Entwickeln. Was glaubst du, was künftig an neuen Aufgaben noch auf Refers zukommen wird?
Ja, also ich denke wirklich, weil mir das im Gespräch auch immer wieder gespiegelt wird, so auch von jungen Juristen und so weiter, wie deren Studium abläuft und wie sie halt selbst ihre Kanzlei führen wollen und so weiter. Und da braucht es halt einfach wirklich so ein Team sozusagen. Und dazu gehört halt auch eine Refer. Und ob jetzt halt als externe Mitarbeiterin, aber halt eine Fachperson sozusagen, die halt nicht die Gesetze in dem Sinne wie ein klassisches Jurastudium studiert haben, sondern halt auch darüber hinaus Büroorganisation und so weiter. Und durch die Digitalisierung und ja auch der Punkt, dieser Wandel, dass halt Kanzleien nicht einfach nur Rechtsanwaltskanzleien sind mit irgendeinem Schild draußen vor der Tür und Aktenberge, sondern halt auch ein Unternehmen wird oder ist ja auch. Also eine Kanzlei ist ja ein Unternehmen, ein Rechtsanwalt ist auch schon ein Unternehmer. Und deswegen halt auch der Außenauftritt nach außen, ne? Also die Website, Social Media und so weiter, das ist ja immer extremer. Und die jungen Leute insbesondere und halt auch natürlich vom Zeitmanagement her und so weiter sind Refers, glaube ich, auch richtig coole Fachkräfte und ja, ich suche immer noch mal nur nach so geilen fancy Wörtern sozusagen. Es gibt ja halt auch immer, keine Ahnung, ne? Projektmanager, okay, das ist jetzt halt irgendwie aus Ermangelung an irgendwas Richtigem blöd gesagt, aber ich sag mal so, irgendwas eine coole Berufsrichtung und nicht einfach nur Refer, also Rechtsanwaltsfachangestellte, sondern du bist halt Social Media Managerin, machst Videos, machst Webseiten, gestaltest.
Ja, du bist ja eigentlich Erfolgsmanager für jede Kanzlei.
Ja, genau. Genau.
Wie wär's denn mit Erfolgsmanager? Wir fangen nicht klein an, Kada.
Nein, genau, richtig. Wenn, dann auf jeden Fall. Und was auf jeden Fall auch sehr im Kommen ist, denke ich mal, was für die Kanzleien sehr gut ist, weil man das auch sehr gut wiederum, wenn Juristen da sind und die möchten ihre Mandanten halt haben, die möchten ihre Fachexpertise an den Mandanten bringen und so weiter, aber du kannst dann halt die Technik mit der Refa zusammen dann verbinden, in dem Sinne, dass du sagst, okay, wenn jemand halt sich in der Kanzlei super gut dann mit Prompten und so weiter in Richtung KI und so weiter auskennt, also dann bist du halt zuständig als Refa auch für diese ganze KI-Büroorganisation und so weiter. Da kann man sich auch unheimlich, ne, ist alles verbunden miteinander, auch dann in Bezug halt auch auf IT. Hat jeder halt seine App auf dem Handy, die ja dann mit der Kanzlei-Software verbunden ist, gibt es da irgendwelche technischen Komponenten, aber trotzdem immer mit diesem Blick der Refa im Hintergrund. Ich glaube, das ist halt wirklich, ja, das ist Gold wert dann halt auch, ne? Und die jungen Leute
Witzig. Kennen sich. Du sagst, ich glaube, das ist, und ich hatte sofort im Kopf Gold wert. Und dann sagst du Gold wert. Ja, genau. Ja. Sehe ich auch so.
Weil du hast natürlich, klar, du hast auch solche Experten schon da draußen, aber nicht mit der Rechtskomponente, nicht mit dem Kanzlei intern, wie die Abläufe funktionieren, wo man drauf achten muss, wo es vielleicht noch Schwierigkeiten geben könnte in der Digitalisierung und so weiter. Und da sind Refa super dafür. Also, weil die wirklich, und noch ein weiterer Punkt, weil das ist ja so ein Bindeglied, ne? Also du hast ja nicht nur halt den Anwalt und die Refa, dann halt den Mandanten und die Refa. Also die Refa ist ja immer so im Mittelpunkt. Dann hast du halt die IT-Software und die Hersteller, die ja auch ganz oft mit der Refa zusammen halt irgendwie, weil der Anwalt will sich da gar nicht mit beschäftigt.
Der weiß auch über manche Abläufe vielleicht gar nicht
genau,
so genau Bescheid,
also
die etabliert wurden.
Die Refa, die weiß es ja halt. Also das heißt, die Refa ist halt von allen überall ins Bindeglied, auch vom Gericht und so weiter, also überall. Und dann halt auch zu KI und so zur Technik dann halt, ne? Und
ist so deswegen Masters of the Universe. Das passte so schon. Das passte so schon. So Kada, die hat es damit ja noch gar nicht gereicht. Du hast ja noch einen draufgesetzt. Mhm. Du hast eine eigene Plattform ins Leben gerufen. Bareno, erzähl mal, was das genau ist. Ist, glaube ich, noch relativ neu, ne?
Ja, richtig, genau. Und zwar war die Idee dahinter, dass ich natürlich auch in meiner Selbstständigkeit dann erstmal geguckt habe, okay, ne, Marktforschung, also erstmal mal gucken, was gibt's denn schon auf dem Markt? Das muss man ja oder sollte man schon ja machen, wenn man sich selbstständig machen möchte und einen Businessplan schreibt, so wie ich das auch gemacht habe, natürlich Marktanalyse. Und dabei ist mir halt bei Social Media und KKG halt aufgefallen, okay, es gibt da irgendwie noch gar nicht so richtig welche oder halt auch nicht, dass da darüber geredet wird. Sei es jetzt, dass halt Kunden kommen und sagen von wegen, ey, da habe ich ja noch nie was von gehört, das ist ja krass, geht das auch und wie auch immer. Und ich bin aus allen Wolken gefallen, weil ich dachte, naja, aber eigentlich, also in anderen Branchen gibt's die VAs schon zu Hülle und Fülle und die haben da halt schon Preisdumping und hast du nicht gesehen, weil die so viel Konkurrenz haben. Und Refa-Reno-Bereich ist das nicht, das ist ja merkwürdig. Also weil einfach irgendwie keiner drüber redet. Und dann habe ich halt viel gesucht, insbesondere auf LinkedIn, und habe dann einfach so ein paar Damen gefunden, die sich halt auch selbstständig gemacht haben. Und weil wir ja aber nur auch irgendwie dann alle zu Hause alleine sitzen sozusagen als One-Woman-Show, oder One-Man-Show, je nachdem, ist es doch eigentlich gar nicht schlecht, sich da auch einfach ja zusammenzutun sozusagen, einfach als nicht als Konkurrentin, sondern als Kollegen wirklich, sich auszutauschen, die Möglichkeit zu haben, sich beruflich halt wirklich auszutauschen und sich gegenseitig zu unterstützen. Und daraus ist dann halt Vareno entstanden, irgendwie auch mehr oder minder so, ja, Wortspielerei, Schnapsideen, ne, virtuelle Assistenten für Rechtsanwälte und Notare, denn es gibt natürlich auch NOFAs, die sich selbstständig gemacht haben und auch PAFAs, also Patentfachangestellte, und die aber ja alle ihre Spezialisierung haben, und Vareno ist halt quasi so eine Vereinigung, ursprünglich gesehen aus wirklich Leute, die sich selbstständig gemacht haben, aber wir haben auch jetzt weiterführend und auch welche, die angestellt sind, die mit dabei sind, sozusagen auch einfach, um sich fachlich auszutauschen, um offen zu sein für diese ganzen Themen Digitalisierung und alles, was so fachliche Probleme und Erneuerungen und so weiter angeht. Und oder halt auch so ein Misch sozusagen, die halt quasi die Sicherheit haben von dem Beruf, von der Angestellten, vom Angestelltenverhältnis und sich aber nebenbei nochmal als Refa nebengewerblich selbstständig gemacht haben, um sich halt ein Zubrot zu verdienen sozusagen. Und da greifen dann die Themen Business und fachliche Refa-Geschichten halt dann so ineinander. Und das ist eigentlich alles so, ja, wir sind einfach ein Haufen von Gleichgesinnten sozusagen, die sich gerne aus...
Finde ich super, verlinke ich natürlich mal für alle, die mal vorbeisurfen wollen, in den Shownotes. Aber auch das Netzwerk hatte ja noch nicht gereicht. Du hast ja auch noch einen eigenen Podcast und ich glaube, 15 Episoden müssten es jetzt inzwischen sein. Was kriegt man da so auf die Ohren, Kada? Also ich weiß es, aber die Lauscher ja noch nicht.
Genau, richtig. Also das ist halt auch eine kleine Leidenschaft von mir. Das ist das, was du vorhin auch schon so sagtest, ne? Man macht irgendwie so sein Hobby zum Beruf, aber irgendwie dann ja auch doch nicht oder keine Ahnung, ne? Also man braucht dann ja auch ein neues Hobby oder wie soll ich sagen? Und während meiner Selbstständigkeit jetzt habe ich halt extrem gemerkt, dass ich halt ein absoluter Netzwerker-Typ bin und Leute zusammenbringe und so weiter und natürlich auch nebenbei, wie man schon gemerkt hat, eine ziemliche Quasseliese bin.
Ist das
und dann
so?
Passte das eine und das andere zusammen. Oder wie soll ich sagen? Also Podcast, ich habe selber schon jahrelang gerne Podcasts gehört von anderen, von verschiedenen, in verschiedenen Bereichen. Und natürlich habe ich auch meine Lieblinge in der Jura-Bubble, die ganz fest in meiner Playlist drin sind und so weiter. Und naja, dann war es halt auch irgendwie so ein kleiner Hobby-Traum von mir, so von wegen, okay, kannst du ja mal einen eigenen Podcast versuchen, weil quasseln kannst du ja. So, und daraus ist dann halt der Renocast entstanden. Auch wieder natürlich klischeemäßige Wortspielerei, aber ich mag sowas und da kann ich dann halt auch einfach so sein, wie ich bin und fühle mich da halt deswegen auch sehr, sehr wohl und kann anscheinend offensichtlich auch andere damit inspirieren und motivieren, sozusagen überhaupt über dieses ganze Thema zu reden. Denn das ist etwas, was ich ja schon zu Anfang sagte, man hörte halt ganz wenig überhaupt von dem Berufszweig. Also zumindest habe ich das halt, als ich noch gar nichts damit zu tun habe, nichts davon gehört. Und so haben mir das auch schon viele wiedergespiegelt, die nichts mit dem Bereich zu tun haben. Also junge Leute oder auch hauptsächlich aus der Schule. Und der Renocast soll halt mit dazu beitragen quasi, dass man ein bisschen mehr über das Ganze erfährt, dass das ein bisschen publik mehr wird und halt auch, dass innerhalb dieses Jobs sozusagen auch Klartext gesprochen wird. Das ist mir halt auch immer ganz wichtig. Also ich habe da auch schon aus dem Nähkästchen geplaudert. Eine Folge gibt es, wo ich halt wirklich nochmal spezieller auf das Thema Justizangestellte eingehe und so weiter. Aber halt auch ganz tolle Interviewgäste habe, unter anderem auch
Thomas war schon da.
Genau, Thomas war richtig cool da. Einfach junge Anwälte, um dann halt auch nochmal zu zeigen, okay, es wandelt sich auch was in der ganzen Bubble. Es ist einfach nicht mehr so verstaubt und wird auch zukünftig halt nicht mehr so verstaubt sein, oder wie soll ich sagen? Also es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung, finde ich. Und da darf man drüber reden und deswegen halt der Renocast.
Ja. Vor allem, das war ja, hast du ja genau, um zu zeigen, dass die Anwaltschaft gar nicht so verstaubt ist, ja eigentlich die perfekte Lösung gefunden. Jetzt für alle Lauscher, die nicht sofort wissen, weil wir sind viel unterwegs so auf Social Media. Thomas ist der Nerd-Anwalt. Liebe Grüße an der Stelle, natürlich. Der ist ja nun mal ganz erfrischend unverstaubt. Ich habe ihn auch schon treffen dürfen. Super Typ, ich mag ihn sehr. Ja, finde ich das perfekte Beispiel dafür. Es sind ganz viele tolle Anwälte und Anwältinnen da draußen. Bunt und anders. Ich weiß gar nicht, ob man immer so... Es wird mir auch oft gesagt, ja, du bist ja irgendwie... Ach, wie schön, bist du anders. Ja, alle sind anders. Deswegen sind die anderen ja die anderen. Also... Jeder hat so seine Persönlichkeit und wir sind sowieso alle anders. Aber ich finde es schön, dass ich immer mehr Kolleginnen und Kollegen kennenlerne. Inzwischen ist das ein Riesenhaufen, die nicht den Klischees entsprechen. So, und wie du dann bist, ist ja egal. Hauptsache, du bist du selbst. Und das kann ja ganz unterschiedlich ausfallen. Und naja, Thomas haben wir jetzt gegrüßt. Das habe ich nämlich gesehen, dass er auch bei dir war. Jetzt vielleicht, weil wir es schon haben von modern und nicht so modern, falls du aus dem Nähkästchen plaudern magst, die meisten Kanzleien, die dich buchen, sind die eher super modern aufgestellt oder sind es eher die, die jetzt gerade versuchen, den Anschluss zu finden? Oder hält sich das so die Waage?
Ich glaube, es hält sich so ein bisschen die Waage. Also es ist ja auch immer etwas, weil ich ja auch nur einfach Einzelunternehmerin bin, quasi mit welcher Marke gehe ich dann raus, mit welchem Statement sozusagen. Und ich habe mich halt auch dafür entschieden, ähnlich wie Thomas sozusagen, meine eigene Chose daraus zu machen, mich selbst einfach wohlzufühlen und halt dann auch per Du zu sein. Also so bin ich halt auch auf meiner Website, auf Social Media und so weiter vertreten, dass ich halt, das ist meine eigene persönliche Entscheidung, die ich auch absolut nicht bereue, weil ich einfach gerne mit offenen Menschen, das bedeutet gar nicht junge Menschen zwangsläufig, sondern mit offenen Menschen locker halt hingehen möchte auf Augenhöhe. Auf Augenhöhe. Und das bedeutet ja nicht, dass der Respekt irgendwie wegfällt hinten drüber, nur weil man sich duzt. So. Und dann gehe ich halt damit raus, indem ich halt sage, hey, du Anwalt oder Anwältin, brauchst du Unterstützung? Hier bin ich. So. Und deswegen, ich, wie gesagt, klingt jetzt auch wieder klischeemäßig und vielleicht auch ein bisschen böse, aber der alte, weiße alte Mann meldet sich halt nicht bei mir, der nur gesiezt werden möchte. Und demzufolge habe ich natürlich auch nur die Leute, die darauf anspringen, die genauso ticken wie ich. Und das sind natürlich viele, die entweder schon sehr digital sind, für die ist es dann auch einfach, ja, kein Hexenwerk mehr, für die ist es auch völlig klar, also die machen da auch keinen Hehl drum. Ich sag immer dann, ja, also wir müssen auf jeden Fall ja auch Verträge, also ich habe selber Verträge, Geheimhaltungsvereinbarung, AVV und AGBs und so weiter, das müssen wir alles vorher machen. Ja, ja, klar machen wir, ne? Aber dann legen wir los mit digital und so, weil die einfach selber schon so drauf sind, weil die das nicht mehr diese Hemmschwelle halt haben. Und genau. Dann natürlich auch welche, die es gerne werden wollen, oder wie soll ich sagen. Also das hält sich schon so die Waage, denke ich. Ja,
finde ich spannend, weil ich glaube, oder ich hätte jetzt vermutet, dass es im Wesentlichen jüngere Kollegen sind, die total vertraut mit diesem ganzen Digital Business sind. Aber es ist ja schön, dass du damit alle abholst, umso besser und vielleicht auch interessant für alle da draußen. Jetzt will ich natürlich noch ein bisschen was darfst du vielleicht verraten. Was war der schrägste Auftrag, den du jemals bekommen hast? Da gab es doch irgendwas. Also sei es eine völlig weirde Zwangsvollstreckung oder, ja, keine Ahnung. Was fällt dir ein?
Tatsächlich ist das wirklich sehr unspektakulär bisher. Also ich hoffe natürlich auch immer noch auf irgendwelche fancy Sachen. Aber natürlich gab es schon so ein paar Specials sozusagen, wo ich mich einfach innerlich sehr freue drüber oder halt, was ich sehr spannend finde. Also ich habe halt einen Kunden, da ist es halt so, dass wir halt verhältnismäßig oft auch in der Schweiz irgendwie was zu tun haben, dass wir da halt irgendwie an die Schuldner rankommen müssen. Also gerade in der ZV in Verbindung mit Schweiz, was ja nur eben kein EU-Land ist, das ist nur nochmal wieder so Herausforderungen, auch deutschen Behörden und so weiter, wo, wie, ein Titel und was wird da halt, was mache ich dann, wenn ich den Titel habe, aber in der Schweiz vollstrecken möchte und so weiter. Das sind wirklich super spannende Themen, weil man dann auch einfach mal außerhalb Deutschlands auch nochmal ein bisschen erfährt, wie bei anderen Ländern das Rechtssystem funktioniert. Und das sind eigentlich so eher so Sachen. Und natürlich, klar, wenn es mal um irgendwelche höheren Summen geht. Ich habe ja auch gesagt, klar, hinter jeder Akte steckt irgendwie ein Mensch und ein Fall, aber ich bin ja dann doch sehr bezogen auf die Kosten. Und naja, also ich finde es spannend, weil ich finde es halt rätselmäßig spannend, wenn du da dann halt irgendwie ein 25stel hast oder so im Urteil und 3/25 und keine Ahnung was, du hast mehrere Antragsgegner, die du vertreten hast und jeder hat irgendwie eine andere Geschichte und dann musst du daraus Kostenfestsetzung machen oder so. Das ist schon urig, von daher, aber mir fällt leider nicht jetzt irgendwie sowas ganz Fancyes ein. Also ich habe da noch nicht, meine Kolleginnen haben teilweise da wirklich spannendere Sachen. Da tauschen wir uns ja im Varino-Netzwerk auch immer gerne aus und da kommt dann schon mal die Frage, hast du schon mal ein Pferd gefändet oder irgendwie so, wie mache ich das? Also sowas ist, finde ich auch halt cool.
Es ist ja, ich dachte halt sowas, hat man natürlich, weiß ich nicht, alles schallt ja mal, aber das ist eine Frage, die ich immer stelle und manchmal gibt's was Spannendes oder nicht. Es hätte ja sein können, dass du jetzt gerade letzte Woche ein Formel-1-Fahrzeug gefändet hast und durftest es dann ganz undigital selber abholen oder was weiß ich.
Ja, genau.
Das Verwahrstelle. Cool,
ne? Also falls irgendjemand da draußen so einen Fall hat und nicht klarkommt, gerne.
Ja. Nicht gerne. Wenn ihr total schräge Zwangsvollstreckungsaufträge habt, könnt ihr Kada gern mal kontaktieren für Nachklapp irgendwann und dann kommen hier die Mördergeschichten. Dann vielleicht einfach so dein schönstes virtuelles Erlebnis sozusagen, also in deiner Selbstständigkeit. Gab es da so ein, einen großen Moment, der dich vielleicht auch mal trägt, wenn du gerade eine super stressige Woche hast oder wenn Kunde vielleicht ein bisschen schwierig ist, falls das überhaupt mal vorkommt oder wenn es einfach so nicht läuft? Gibt es eine Geschichte, die dich immer einen Meter höher schweben lässt?
Ich liebe diesen Beruf, ich liebe diesen Job und mir selber ist es halt immer so wichtig, dass natürlich auch die Kunden oder halt der Anwalt oder, also es war auch schon im Angestelltenverhältnis so, dass die da halt einen Mehrwert von haben, dass wir als Team zusammenarbeiten. Und natürlich macht es einen dann schon stolz, wenn man dann nachhinein halt hört, so von wegen, oh Mann, na, du hast mir voll geholfen dabei. Mir ist echt voll Stein vom Herzen gefallen. Jetzt weiß ich endlich, ne, wie ich auch gegenüber dem Gericht irgendwie mich sicher verhalten kann in Bezug auf die Kosten oder die ZV oder Kostenfestsetzung oder was auch immer. Oder halt, ja, ne, durch dich kann ich jetzt halt wirklich viel effektiver arbeiten innerhalb meiner Software, weil ich habe jetzt halt die Vorlagen, dafür hätte ich gar keine Zeit gehabt. Also dieses Stein vom Herzen fallen von den Kunden sozusagen, das ist etwas, wenn ich das mitkriege, dann ist das natürlich total Honig.
Das
und,
freut.
Richtig schön. Und natürlich gibt es halt, also ich habe jetzt gerade letztens auch gehabt, durch meine Kostenabrechnung habe ich dem einen Kunden mal eben 19.000 Euro mehr gegeben, sozusagen, also beigebracht,
Wow. Weil
er einfach nicht richtig abgerechnet hat und mit der richtigen Abrechnungsmethode sozusagen, also das, was man aus dem RVG dann doch noch rausfinden kann, was man vielleicht nicht unbedingt im Alltag gerade immer so sieht oder ne, wie auch immer. Und dann war es halt schon, klar, natürlich mit dem entsprechenden Streitwert, aber es fehlten da einige Gebühren, die man noch mit abrechnen konnte,
die er nicht wusste.
Und dann waren das mal eben 19.000 Euro mehr.
Krass. Ja, das ist schon geil. Das ist ja jetzt nicht gerade ein Rundungsfehler.
Genau. Nee, richtig.
Ganz am Ende.
Und vor allen Dingen auch in Verbindung damit, dass die Rechtsschutzversicherung zwar einmal ganz kurz gemurkt hat und dann habe ich nochmal nachgesetzt und dann haben die aber anstandslos innerhalb von ein paar Tagen alles gezahlt. Und
bam.
Und das waren dann halt nachher, weiß ich nicht, 50.000 oder so insgesamt oder was, ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall war es schon eine ganz gute Summe, so, die hat man nicht unbedingt.
Na, da haben wir doch was.
Im Alltag.
Das ist doch stark.
Genau. Das ist schon cool. Also gerade mit Rechtsschutzversicherung, da haben ja auch meine Kunden ganz viel mit zu tun und ihren Ärger damit.
Ja.
Das ist schon cool.
Das ist wohl so. Und jetzt vielleicht nehmen wir Anwältinnen und Anwälte uns das mal mit. Hier sitzt eine Refa bei mir am Mikro und ich frage sie nach ihrem schönsten virtuellen Erlebnis, das sie mal durch schlechte Zeiten trägt. Und ihr fällt kein einzelnes Konkretes ein, weil sie offensichtlich so viel schönes Feedback kriegt, dass das in Gänze einfach trägt. Vielleicht nehmen wir das einfach mal mit in die kommende Woche und fassen uns mal wieder an die Nase und überlegen mal, bringen wir denn genug Wertschätzung in unserer Kanzlei zum Ausdruck? Vielleicht das so als Notiz an uns alle, das gefällt mir ganz gut. Und apropos schöne Erlebnisse, Kadin, wir müssen natürlich zu noch etwas Schönem kommen, zu meiner persönlichen Lieblingskategorie, den 3Ls. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen. Lieblingsgesetze, Lieblingszwangsvollstreckungsmaßnahmen oder Lieblingsausbilder. Weiß der Herr, für dich habe ich jetzt mal 3 unrechtliche. Weil du gerade Pferd gesagt hast, ich hänge mich so leicht auf, dein Lieblingstier.
Mein Lieblingstier ist definitiv Katze. Meine
so,
Katze.
So, du bist raus.
Meine Katze insbesondere. Nein, aber alle Katzen sind toll. Ich liebe Katzen.
Die haben jetzt so viel, ich wollte gerade sagen, die haben jetzt so viel Persönlichkeit. Das stimmt überhaupt nicht. Mein Dackel hat wahnsinnig viel Persönlichkeit. Mhm. Ja. Aber er ist auch nicht, ich weiß nicht, er hat nicht Angst vor Katzen. Er macht sie auch nicht fertig. Sie sind ihm suspekt. So, hast du eine Katze oder mehrere? Und wenn ja, also was?
Katze? Genau, also eine ganz typische europäisch Kurzhaar-Mischling wahrscheinlich, weil ich habe sie aus dem Tierheim, da war sie 2 Jahre alt und es war eine Fundkatze, deswegen weiß das keiner so genau. Und auch das Alter war dann halt geschätzt sozusagen anhand ihres Körperbaus vom Arzt dann geschätzt. Und ja, aber die ist zum einen super dankbar, wahrscheinlich, hoffe ich, bilde ich mir ein, dass ich sie aus dem Tierheim geholt habe, weil sie halt so eine mega Kuschelmieze ist. Und das habe ich mir halt auch immer gewünscht. Aber ja, weiß ich nicht. Also wir wachsen auch immer wieder aneinander so oder ne, all die Jahre irgendwie. Und ich finde es sehr erschreckend. Das hätte ich vorher nicht gedacht, weil man Katzen ja dann immer so sagt, also klischeemäßig Einzelgänger und so weiter. Aber sie ist doch sehr, sehr sensibel und trotzdem hat sie ihren eigenen Kopf. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was ich an Katzen so mag. Und ja, auch selber ja irgendwie, wenn man so meinen beruflichen Werdegang und alles Private und so noch mit einbezieht. Ich mache einfach doch auch mein eigenes Ding und das macht die Katze auch. Ich glaube, das ist so ein bisschen Inspiration, ein Vorbild.
Klingt jetzt wer weiß. Aber dass du das magst, kann ich verstehen. Wie gesagt, mein Hund ist eben kein Schäferhund und kein Retriever, es ist ein Dackel. Mhm. So, also keine Ahnung. Er entscheidet.
Ja. Genau, wann. Sie ist auch total die Prinzessin. Also ja,
so,
ist auch
ist
ganz
das.
Schwarz, ganz ladylike, black, schwarz.
Oh.
Ja.
Mhm. Sehr
Dackelt
schön.
Auch gerne mal mit dem Arsch. So.
Sehr gut. Das nächste L, das ich für dich habe, Katha. Lieblingsserie. Was guckst du am liebsten oder vielleicht gerade aktuell? Ich brauche immer neue Tipps. Ich näher mich wieder dem Ende einer Serie, die ich gerade.
Ja, genau. Richtig. Also da kann ich leider mit was Neuem irgendwie nicht dienen, weil ich einfach nicht so der absolute Fernseh- und Freak bin. Aber ich habe halt einfach eine Lieblingsserie und das ist natürlich auch berufsbezogen. Aber wenn Serien, würde ich es mir immer wieder angucken und zwar Boston Legal.
Ja!
Weil ich halt einfach die Dialoge und alles, ich könnte mich immer ich habe es mir schon x-mal angeguckt. Wir haben auch tatsächlich, also damals, wo die halt noch aktuell war und halt auch im TV lief, im Free-TV, gibt's ja jetzt so nicht mehr, aber wir hatten halt die DVD-Reihe davon. Ich habe meinem Mann ein Danny Crane-T-Shirt geschenkt und so weiter. Also wir haben das schon sehr gefeiert und das feiere ich auch immer gerne noch bis heute. Also Boston Legal, für alle, die nochmal was Älteres sehen wollen oder so und sich nochmal so eine kleine Reihe anzusehen möchten.
Ja. Ich habe das Kanzlei-Shirt oder ein Kanzlei-Shirt, Crane Pool Schmidt.
Ah, ja, genau.
Ich weiß nicht, wie oft ich sie gesehen habe und ich liebe diese Serie. Jeder, der den Podcast schon eine Weile hört, der weiß das. Ich weiß nicht, wie oft ich das schon gesagt habe. Und es gibt so viele wunderbare Szenen.
Oh, ja.
Mein Favorit ist immer noch, Danny Crane ist einfach umwerfend, aber auch Shirley Schmidt.
Ja.
Wie sie einfach sagt, ich bin Schmidt.
Genau, richtig.
So. Wenn ich groß bin, will ich Shirley Schmidt sein. Ich finde die mega gut.
Ja, absolut. Und es ist trotzdem ja auch, klar, das ist eine Serie, ne, wie alle anderen auch in dem Sinne, also vom Aufbau her und so weiter. Es gibt Dramen und es gibt witzige Sachen und so weiter. Aber ich natürlich auch irgendwo bezogen mit der Jura-Bubble und so weiter, mega interessant für mich halt auch. Also ich glaube, gerade bei den Gerichtsszenen, bei den Plädoyers und so weiter, habe ich noch mehr davor gehockt als mein Mann.
Ja, das bestimmt auch.
Natürlich.
Du guckst es immer alles mit einem anderen Background, aber ich fand es einfach auch von den Autoren eine reife Leistung. Es war für mich immer ein Hochgenuss, den Plädoyers von Alan Shaw zu lauschen.
Mm-hmm.
Ja, großartig. Hat einfach Spaß gemacht. Und Blacklist, ich habe dann gedacht, endlich wieder eine neue Serie mit James Spader. Nein. Mhm. Hat mich gar nicht abgeholt, gar nicht. Aber ist ja auch nicht juristisch, ist wie es ist. Von daher, jetzt habe ich eben schon Autoren gesagt. Hast du einen Lieblingsautor, eine Lieblingsautorin? Hast du einen Lesetipp?
Ja, tatsächlich. Das habe ich gerade im Moment. Also ich habe schon vor ein paar Jahren angefangen, aber ich habe jetzt gemerkt, okay, ich habe noch nicht alle Bücher durch. Aber es ist auch was Juristisches in dem Sinne, weil es ist...
Ja, VG-Kommentar.
Ja, genau. Ja, den habe ich ja sowieso immer in meinem Bett liegen, unter meinem Kopf.
Unterm Kissen, ja klar.
Genau, also es ist dann halt auch gerne mehrere oder so. Dann liege ich da so ein bisschen hochgezogen und habe den steifen Nacken. Nein, aber Carsten Duse, kennst du Carsten Duse mit dem achtsamen Morden? Das ist doch jetzt auch ziemlich gehypt, weil es jetzt ja auch eine Serie dazu gibt. Oder es ist verfilmt worden sozusagen. Und der hat aber ja eine ganze Reihe an achtsamen Morden an den Büchern geschrieben und die hatte ich halt schon teilweise, also ich habe da noch nicht alle von durch, aber schon vor ein paar Jahren entdeckt. Fand sie einfach mega witzig, weil einfach mal gute Lektüre so nebenbei einfach mal so. Und aber trotzdem wieder der Bezug auf die Jura-Geschichte, deswegen, das zieht mich dann doch einfach irgendwie an. Das hat man dann ja so. Und er hatte ja zum Beispiel auch Halbwissen eines Volljuristen. Das ist halt, da habe ich unheimlich gelacht, auch eine leichte Lektüre, wie er den Rechtsstaat erklärt und so weiter, auf sehr humorvolle Weise. Liebe ich total. Gerade Jura und Humor zusammen ist halt so mein Ding. Und jetzt gerade Verscheuchte Helden, das Buch rausgebracht. Das ist nur eine Mini-Lektüre, so ein wirklich nur so ein dünnes Buch. aber auch einfach mal ganz lesenswert. Also von daher, ich werde mir noch die restlichen Bücher, werde ich mir auch noch reinziehen.
Das werde ich mir auch nochmal notieren. Also ich habe Rezensionen über das Buch gelesen. Es liegt bei mir sozusagen auf To-Do. Also Achtsam Morden, ich kam noch nicht dazu. Ich habe so einen ganzen Schrank mit To-Do. Aber das nehme ich mir nochmal mit. So, und ich fürchte, wir sind am Ende, liebe Kadda. Naja, fertig, aber noch nicht am Ende. Ich habe aber noch ein paar Hinweise an euch Lauscher da draußen. Für tagesaktuelle Infos rund um den Anwaltsberuf besucht uns unter www.brack.de. Abonniert diesen Podcast. Ich freue mich über jeden neuen Zuhörer. Abonniert natürlich auch den Podcast von Kadda und folgt mir und Kadda auf allen Kanälen, auf Instagram, auf Threads, auf YouTube, TikTok. Ich verlinke euch alles, was verfügbar ist, natürlich in den Shownotes. Deswegen müsst ihr da unbedingt heute auch wieder reingucken. Liebe Kadda, es war zauberhaft, es war sehr kurzweilig, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe eben kurz auf die Uhr geguckt und dachte so, ach guck, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ja. Wir entschuldigen uns.
Genau, richtig. Wir entschuldigen uns bei allen Zuhörern, die sich das jetzt hier kilometerlang anhören müssen, aber ich fand es super klasse und vielen, vielen Dank auch für die Möglichkeit. Also für mich ist das halt als kleiner Podcaster und halt noch kleine, gefühlt noch kleine Randnummer am Jurahimmel sozusagen. Eine große Ehre auf jeden Fall, in diesem tollen Podcast recht interessant zu sein. Und deswegen vielen, vielen Dank für die Möglichkeit. Und ja,
gerne.
Auch an dich, ne? Kadda, wirklich großes Lob, was du halt immer so durchziehst. Mega cool, mega cool.
Vielen, vielen Dank. Aber du bist keine kleine Nummer. Ich bin auch keine große Nummer. Es gibt so viel größere noch. Wir sind alle nur Nummern und wir fangen alle irgendwann an. Ich bin immer ein großer Fan davon, sich gegenseitig zu supporten. Da habe ich auch schon von profitiert, deswegen. Und ich mag dich einfach und deswegen habe ich dich eingeladen. Ich danke dir, wünsche dir noch einen schönen Tag und wir sehen uns bestimmt wieder auf einer Veranstaltung. Freue mich drauf.
Ja, genau, richtig. Danke.
Bis dahin, Kadda.
Ciao.